Los. Hallo zusammen, hier ist wieder Jens Faultrath, hier ist euer SEO-Haus nach irgendwie gefühlten 18 Wochen endlich mal wieder auf Sendung. Auch ein bisschen sorry, dass wir relativ wenig senden konnten. Markus war entweder unterwegs oder ich war unterwegs und wenn jetzt auch noch zwei Leute unterwegs sind, dann wird es noch schwerer, sich zu treffen und mangels verlässlichem Internet in der Bahn war das ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, heute hat es geklappt. Ich sende zur Abwechslung mal nicht aus Darmstadt, sondern aus dem wundervollen Berlin und würde sagen, ich habe auch gleich eine kleine Also ich habe eine Danksagung an euch alle und zwar bei der schönen SEO United Wahl ist ja Radio for SEO als beste deutsche SEO Seite gewertet worden, was ja lustig ist, wir sind ja eher Podcast als Seite, aber Podcast konnte man nicht wählen, aber nicht desto trotz, da ich jetzt der Erste bin, der jetzt danach dran ist mit Senden, auch von mir und auch im Namen aller anderen Hosts hier auf Radio for SEO, erstmal vielen Dank dafür, dass wir eure Stimme bekommen haben. Ist ja klar, im Großen und Ganzen geht es ja eigentlich nicht ums Beste, sondern wir müssen ja eigentlich das Ding mal mit umnennen in die bekanntesten, weil darum geht es ja eigentlich, weil ich bin Dritter geworden von 5 besten deutschen SEOs und ich hätte auch 5. werden können, ich mich genauso gut wohlgefühlt in der Liste. Und mir fallen noch 50 gute an, die auf der Liste fehlen, hinter denen ich mich auch gerne einsortieren würde. Das ist eigentlich wirklich eher Popularität. Super lustig fand ich. Tandler Dörje Partner, beste deutsche SEO-Agentur. Ich bin mir nicht so sicher, ob Markus sich als Agentur begreift. Nee. Aber wie gesagt, trotzdem toller Event und es geht hier halt um Popularität und an der Stelle wirklich Dank an jedem, der mich hier so populär gemacht hat, weil es kommt ja nur von euch. Wir können ja nur hier raussenden. So, langer Text, kurzer Sinn, aber geht's jetzt gleich weiter. Und zwar, Markus ist krank, der ist eben gerade noch kurz bei der Vorbereitung dabei gewesen, hat sich jetzt zurückgezogen in sein Bett. Er hat auch uns ganz schön laut ins Mikrofon geschnieft, also ist an der Stelle wirklich entschuldigt und wir wünschen ihm wirklich, wirklich alles Gute und gute Besserung, dass er dann wieder fit wird, wenn jetzt die anstrengende Weihnachtszeit kommt und er seine ganzen Geschenke auch verteilen kann. Wird er sonst schade um die Beschenken. Und wir haben einen schönen Gast hier und zwar schon seit irgendwie gefühlten 3 Jahren will ich in der Show haben. Es hat lange gedauert. Wir haben es endlich auf dem SEOCom geschafft, uns zu verabreden. In seinem Auto, als er mich zum Bahnhof gefahren hat. Auch dafür Riesendank und schön, dass du hier bist, Tobias Fox.
Hallo Jens und herzlich willkommen, liebe Radio for SEO Fans und Zuhörer. Freue mich riesig, heute dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Bin ja auch treuer Zuhörer eures Podcasts und freue mich riesig auf die Sendung.
Ich mich auch. Ich höre deinen Podcast auch immer. Pixel 301, für jeden, der nicht kennt, geht über Technik, Mac und anderen Gedöns.
Genau.
Aber viel wichtiger, Pixel 301, der Film- und Serien-Podcast, den höre ich ja noch viel lieber. Der wird aber unregelmäßig gesendet.
Ja, sehr unregelmäßig, da wir eigentlich den Fokus auf Webtech, Gadgets und Mobile haben und den Serienpodcast so alle 4 Wochen rausknallen. Und aber in dem Bereich passiert auch so viel, da könnte man theoretisch auch jede Woche einen raushauen. Aber du weißt ja, bei SEO ist es nicht anders. Deswegen sind wir ja heute wieder hier.
Genau, genau. Dann gerade wie immer die kleine Fragerunde zu dir für jemanden, der dich nicht kennt, was ja eigentlich fast unmöglich ist. Du bist ja, glaube ich, der SEO mit der größten Airtime da draußen, weil du ja Mr. SEO Interview bist.
Richtig, genau. Also das ist auch wirklich durch einen großen Zufall entstanden, damals auf der SEOCom 2009, wo ich dann zum ersten Mal so wirklich echte Berührung mit den Menschen hatte, die ich im Web verfolgt hatte und schon nur von Gesichtern, wenn ich da den Jens Faultrath, den Markus Tandler nur am Vorbeilaufen, hatte ich schon irgendwie ist mein Herz stehen geblieben, also kein Scherz. Positiv im Sinne natürlich gedacht. Wie bin ich zum Thema SEO gekommen? Also 2001 habe ich angefangen zu studieren, Medieninformatik, damals noch Diplom, einer der letzten Dinosaurier. Und habe mich im 2. Semester mit so einer Informationstechnologien und Webseitenvorlesung rumgeschlagen, habe dort mit HTML und PHP irgendwie eine statische Webseite hinbasteln müssen. Das hat mich voll geärgert, dass es eine schlechte Note gab, also eine 1,7. Damit war ich dann unzufrieden, weil ich voll Zeit investiert hatte und so und habe dann irgendwie gedacht, das geht besser, schneller, irgendwie hübscher und bin dann irgendwann beim Recherchieren nach Self-HTML und so weiter und so fort auf das Thema SEO gestoßen. Damals noch relativ schwer in Deutschland verbreitet, wenige Blogs gab es damals eigentlich nur saubere, coole Jungs in USA drüben, also die englischsprachigen Blogs, die mich da durchgeforstet und dann immer wieder ein bisschen was rumgebastelt, ein paar Blogs aufgezogen, aber das war damals alles nicht so einfach, weil das war relativ teuer und das war von der Hemmschwelle. Heutzutage hat man ja in 5 Minuten irgendwie WordPress oben, alles inklusive Domain registriert und so weiter, das war damals nicht ganz so easy. Dann plötzlich kam 2005 der Cookie. Man kennt ihn auch unter Markus Koch, heutzutage Vorstand oder Vorstandsvorsitzender der Goldbach Media Interactive in der Schweiz, riesengroßer Laden, ehemals von Suchtreffer bekannt von Konstanz, der war nämlich bei uns an der FH und hat einen wahnsinnig coolen, inspirierenden Vortrag gehalten. So bin ich dann irgendwie, habe ich gedacht, ich will nichts anderes mehr machen, also Online-Marketing und SEO und AdWords und Affiliate und E-Mail-Marketing, da war plötzlich alles begeistert. Kurz zum Werdegang, 2007, dann also Studium beendet, Online-Marketing eingestiegen in E-Commerce bei Fotokasten, fotokasten.de, großer Online-Shop für Fotobücher. Man kennt vielleicht auch so Mitstreiter wie Pixum, Cewe, eForlor und wie sie alle heißen. Dort war ich im Prinzip von der Pike auf, hatte ich einen sehr guten Mentor, nämlich den Alex Burkhardt, der heute gemeinsam mit mir den Pixel 301 Podcast macht. Also er war damals mein Chef, dann waren wir im Prinzip Kollegen, dann Chef und wie gesagt, hat sich eine große, coole Freundschaft rausgebildet und die Affinität zu Technologien und Mobile und Podcasting haben wir so gemeinsam im Prinzip gelebt und dann aufgebaut.
Ist er noch bei fotokasten.de?
Ja, an der Stelle sei jetzt gesagt, er ist genau diese Woche gewechselt. Genau, ist jetzt auch im Prinzip wieder von Unternehmen in Agenturrichtung gestiegen und mit seinem krassen Know-how und seiner Erfahrung im Bereich Online-Marketing. Ist auch ein ganz krasser Geek und sehr strukturierter Mensch, sehr prozessorientierter. Wird er wahrscheinlich sehr viel Spaß haben. Genau, also wer dazu mehr erfahren will, kann ihn gerne auch unter alexbu.de, also alexbu für Burkhardt.de erreichen. Genau, 2009 bin ich dann, wie viele wahrscheinlich gar nicht wissen, aber ich bin eigentlich ein Agentur-SEO und bin hier im schönen Stuttgart beim Verdür Medienteam. Wir sind eine 23-kopf-starke Full-Service-Internetagentur. Ich leite hier den Bereich Online-Marketing, also mit AdWords, Social Media und SEO. Aber selber im Operativen habe ich eigentlich nahezu, sag ich mal, 70-30, 70 SEO, 30 AdWords-Berührungspunkte. Dann haben wir noch eine Expertin zum Thema Social Media, ich sag mal, den Björn Tantau in weiblich, die Aline, ganz tolle, fähige Frau und super viele kreative Ideen. Und dann habe ich noch einige Kolleginnen und Kollegen im Bereich SEO, die mir wirklich den Rücken stärken und die ganzen AdWords-Kampagnen betreuen. Und ja, das macht hier wahnsinnig viel Spaß. Das ist so im Prinzip beruflich, bin ich eigentlich, nicht eigentlich, sondern wirklich Herzblut und Vollzeit SEO hier bei uns im Verdür Medienteam, also die Agentur. Und habe dann noch so ein paar Nebenprojekte, von denen man mich von der Airtime her kennt. Venture TV beispielsweise, wo ich dann Gründer, SEOs, Online-Marketing-Experten und so weiter vor die Kamera zwinge, um mir coole Geheimnisse zu erzählen. Dann eine ganz, ganz große Ehre war mir dieses Jahr zuteil, als ich die SEOCom moderieren durfte. Das war für mich das Größte überhaupt. Also das war für mich so eine der, wo ich gesagt habe, wow, das wollte ich schon immer irgendwie mal machen, vor der Bühne zu stehen bei so einem Event. Und der Oliver Hauser und der Christoph Kemper an dieser Stelle, liebe Grüße. Vielen Dank für die Chance, es hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Macht mit den beiden, das muss man ganz ehrlich sagen, auch jedes Jahr Spaß. Sie geben sich so viel Mühe bei ihrem Event. Ich glaube, waren auch die allerersten, die eingeführt haben, dass die Hotels bezahlt waren für Speaker. Damit haben sie auch einen neuen Trend irgendwo gebildet, der mir wirklich ja sehr zu Herzen kam, muss ich natürlich sagen. nee, aber man merkt halt wirklich an vielen, vielen Kleinigkeiten, wie sie sich da wirklich wahnsinnig viel Mühe geben, jedes Jahr noch ein bisschen besser zu werden. Obwohl es schon immer sehr gut war, schaffen sie jetzt halt auch doch noch mal so ein kleines Schippe draufzulegen. Das ist echt sehr bewundernswert.
Warst du im Gmachl auch mal oben in diesem Wellness-Fitness-Bereich?
Wann hast du uns geschafft, da hochzugehen, mein Freund?
Ich war zweimal schwimmen und dreimal in der Sauna. Ich hab's wirklich abends eine Stunde rein. Also wenn es irgendwo eine Sauna gibt oder ein Schwimmbad und ich habe die Chance, das zu nutzen, das gibt niemanden, der mich da auffällt. Ja. Ich bin sogar extra 2 Stunden zu spät zur Party gekommen, weil ich da unbedingt in die finnische Sauna wollte. Und ich war danach so fit. Und also ganz ehrlich, was der Oliver und der Christoph da für die Speaker geleistet haben oder / Moderatoren, Hut ab. Also das bedarf einen ganz, ganz großen Applaus und Dankeschön. Also das hat mir wirklich... Es war einfach fantastisch.
Ja. Das stimmt. Und nicht zu vergessen, der legendäre Abend bei uns auf dem Zimmer.
Ja, wer wusste, dass wir Nachbarn sind? Also damit konnte ja keiner rechnen. Da war ja alles schon vorgeplant, sozusagen.
Ja, das war echt fantastisch. Nee, aber war wirklich ein tolles Hotel, kann man und auch mit Fahrservice und allem drum und dran. Also muss ja als Speaker da überhaupt keinen Gedanken mehr um irgendwas machen.
Richtig, ja. Absolut.
Unglaublich. Jetzt mal ganz kurz nochmal zur Verdür, richtig ausgesprochen?
Verdür, genau. Also
Verdür Mediateam GmbH. Das Thema, ihr seid eine Full-Service-Agentur, das heißt, ihr macht für Kunden auch ihr baut auch die ganzen Websites.
Richtig, genau.
Das ist natürlich dann sehr praktisch, weil du kannst natürlich dann immer deinem Techie drüben schütteln, wenn er was falsch macht.
Richtig. Also wir haben schon ziemlich coole Techies, die die auch gar nicht Angst haben vor einem SEO. Du kennst es sicherlich aus anderen Bereichen. Wenn der SEO klopft, dann sagen die Programmierer, oh Mann, schon wieder so ein blöder SEO, was will denn der von mir? Bei uns sieht es ein bisschen anders aus. Bei uns gibt's hier alle zwei Wochen so einen Fokusvortrag. Da stehe ich dann hier vor den Techies, vor den Projektmanagern und so weiter. Und gibt's dann so einen gegenseitigen Austausch. Mal geht's nur über Google Analytics und die Integration und was alles, was wichtig ist, Kundenprojekte zu beachten. Oder dann geht's auch mal um Usability, was so die wichtigsten Punkte sind, auf die man achten muss. Dann neulich hatten wir's über die Keyword-Analyse an sich, wie man zu den Daten kommt, was wichtige Fragen sind, die im Beratungsgespräch mit dem Kunden geklärt werden müssen. Also Dinge, die... Also die Techniker bei uns, die haben keine Angst oder so vor SEO. Also die kennen schon sehr viele Sachen. Gerade wenn es halt in die Tiefe geht, was die Technik angeht, bin ich natürlich auf die angewiesen, weil bin jetzt kein PHP-Pro, ja, oder MySQL-Datenbank-Rumschubser. Dafür gibt's die Experten und bin ich echt froh, dass ich die habe. Genau.
Hauptsache, du bringst deine Anforderungen immer in die dritte Normalform.
Oh, die dritte Normalform. Lass mich kurz überlegen. Das ist dann nachher nur noch eine... Je nachdem, was für eine Exponentialfunktion es ist, oder? Ist es nur noch ein Strich?
Nein, im Datenbankmodell, nicht.
Ach so, okay. Jetzt, ich war schon bei der dritten Ableitung. Verwechselt, okay.
Das ist
was
anderes, genau. Nein. Das ist was anderes.
Richtig. Ja, kurz für die anderen, erklär noch mal kurz die dritte Normalform, dass wir das an der Stelle auch noch haben. Ich google mal ganz fies nebenher. Nein, Spaß. Also
du bist in der dritten Normalform, wenn kein Nicht-Schlüsselattribut von einem Schlüsselkandidaten transitiv abhängig ist.
Ah ja, okay.
Erklärt, oder? Bringt ziemlich stark auf den Punkt.
Also wenn der Primärschlüssel nichts mehr dranhängen hat, dann ist alles entspannt.
Ja, genau. Also vor allem, wenn halt die Nicht-Schlüsselattribute nicht mehr von einem transitiv abhängig sind. Das heißt, du sparst halt, diese ganze Normalform-Gedöns ist ja auch so ein Datenbank-Geblubber. Du löst halt den Kram so auf, damit du möglichst keine Redundanzen am Ende vom Tag irgendwo hast innerhalb deiner Tabellen.
Korrekt. Ja, schön. Für mehr Effizienz und Stromsparsamkeit.
Ja, ich bin ja ein Hund. Ich habe mich immer in der ersten Normalform bewegt, also gar kein Zustand, weil bestenfalls nochmal die zweite runtergehen, weil je mehr du normalisierst, desto mehr musst du später ja in einem SQL durch die Gegend joinen und wenn du dann deinen Inner- und Outer-Joins machst, dann frisst es immer wahnsinnig viele Ressourcen und dabei immer alles so langsam. Und da habe ich gesagt, scheiß drauf, Speicherplatz kostet nichts, hau alles scheiß einfach rein und kotze auf die Redundanzen, ist einfach schneller.
Wow.
Aber
wenn du sowas,
also mein Datenbank-Prof hat immer gemeint, fauler Hund. Was Faultrad, Pappnase. Also, geht schon, aber es ist eigentlich nicht das, was man haben möchte. So dritte Normalform, da freut sich immer der Mensch, der die Klausur stellt.
Korrekt. Schön. Ja, dann ganz kurz nochmal, um abzuschließen, was ich nebenher noch so mache. Ich bin sehr gerne hier als Gast an Hochschulen oder ganz oft bei der IHK in Stuttgart und halte Vorträge zum Thema Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing. Das ist natürlich das Level eher, sag ich mal, Basis. Ja, aber macht sehr viel Spaß. Da kriegt man halt Fragen an die Hand geworfen, an den Kopf geschmissen, die man so eigentlich nicht erwartet. Ja, wenn man die ganze Zeit auf SEO-Konferenzen ist und sagt, sag mal, du weißt nicht, was not provided ist. Und dann kommt so eine wirklich ernst gemeinte Frage und du musst dann versuchen, sachlich, fachlich, das korrekt zu beantworten. Das ist schon ziemlich cool. Das schleift nochmal so die Kenntnisse und die Beratung.
Und dann kannst du sagen, ja, Sie müssen den Computer erst einschalten.
Did you try to turn it on and off again? genau, also nochmal, um runterzubrechen, was die Aufgabenfelder von mir so eigentlich sind, weil viele fragen mich, was machst du eigentlich? Machst du nur Interviews? Nein, natürlich nicht. Ich habe einen ziemlich breit gefächerten Beratungsfokus für Kunden. Und hier haben wir in Stuttgart, ja, wir kommen ja hier aus dem schönen Schwabeländle mit Spätzle und Soße, haben wir sehr viele Hidden Champions sitzen. Hidden Champions im B2B-Bereich, in den verschiedensten Branchen, mal Maschinenbau, Automotive ist hier auch sehr stark vertreten. Und da gibt es wirklich ganz, ganz krasse B2B-Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, die so eigentlich niemand kennt, die jetzt auch Keywords die auf Keywords abzielen, die nichts mit Kredit ohne Schufa zu tun haben, sondern wirklich einen ganz anderen Zielgruppen-Aspekt haben, der bei denen ganz wichtig ist.
B2B halt. Ich meine, B2B hatte ich auch von Leute, wo ich sage, hier, guck mal, Keyword, ich so, sind gerade mal 22 Suchanfragen, und so, Junger Mann, wenn ich im Jahr einmal das Paket verkaufe, hat sich die Webseite für 10 Jahre bezahlt.
Ja, genau, so. Das kenne ich auch.
Genau,
ja.
Dann ist das okay.
Richtig, so sieht's nämlich aus. Und da ist es entsprechend auf der einen Seite relativ einfach, Keyword-Rankings zu erzeugen, das weißt du sicherlich auch, aber auf der anderen Seite natürlich auch der Beratungsresistenz im Prinzip Herr zu werden, also weil viele Sachen eben ganz anders angepackt werden. Das heißt zwar, wir möchten auf Platz 1 sein, aber auf die Startseite kein Text oder halt eigentlich gar kein Text, nur Bilder oder alles in Flash, hatten wir auch schon. Und da ist im Prinzip ein sehr starker Beratungsansatz für mich ganz wichtig und das macht so am meisten Spaß. Ich habe unglaublich viele zufriedene Kunden, die echt dann nachher so sagen, Herr Fox, also haben Sie das studiert oder so? Ja, wo ich dann sage, nee, ich habe einfach viel gelesen und getestet und durch die vielen Projekte dann irgendwann halt hat man die Erfahrung. Und weil das ist für die irgendwie, wie kann der sich da auskennen? Wie kann der wissen, wie das funktioniert? Versus für uns, ja, ist ja klar, ja. Und das macht sehr viel Spaß, weil man da wirklich sehr, wie sagt man, wenn man jemandem etwas gönnt, also das fühlt sich sehr gut an. Genau, also wie gesagt, keine wirkliche SEO-Spezialisierung. Was mir aber wahnsinnig viel Spaß macht, sind so 2 Kernpunkte. Da wir Webseiten eben konzipieren, gestalten und programmieren, sind wir sehr oft in Relaunch-Phasen. Das heißt, alte Webseite, neue Webseite. Und diesen Prozess, was SEO angeht, den betreue ich oder habe ihn auch sehr stark zu verantworten. Bin da mit Projektmanagern, Kunden und Technikern im Gespräch. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Und was auch immer wieder wichtig ist, ist natürlich das Tracking. Da haben wir echt ja sehr viel Schwierigkeiten gehabt in den letzten Jahren und heutzutage ist es einfach, mit so wenig Mitteln kannst du halt E-Commerce-Tracking, AdWords-Conversion-Tracking und Multi-Channel so miteinander mit Knopfdruck fast schon auswerten. Natürlich kannst du auch genauso viel wieder reininterpretieren, aber es ist besser, mal eine Zahl zu haben, als gar keine. Genau, und das sind so Tracking und Relaunch-SEO-Betreuung, ist eine ziemlich coole Sache. Ja, dann...
Stimmt.
Genau, ich weiß nicht, ich lese gerade die ganzen Fragen, die hier stehen, vor. Magst du genau. Mich vielleicht fragen? Genau.
Nee, machst du schon eigentlich ganz gut. Also so heute mal Podcast auf Autopilot, auch saugeil. War schon leicht weg, aber okay. Nee, ansonsten, ganz klar, ich steht da hier sowieso. Also, du hast ja auch gerade schon gesagt, Spezialisierung ist eher breit gefächert. Man sagt, wenn man auch schon alle Kanäle irgendwo betrachtet, ergibt sich das ja auch von selbst und ja. Orchestrierst sozusagen alles.
Oh, schönes Wort.
Ja, du musst das nächste Mal in deine Job-Description mit reinschreiben, kannst du leider mal 5.000 Euro mehr im Jahr nehmen.
Orchestrierst. Oder halt, wenn ich dann bei grünen Unternehmen arbeite, dann bin ich einfach the Architect.
Ja. Genau, exakt.
Sehr gut. Schön. Genau.
Bekannte Websites haben wir ja vorhin schon gesagt, Pixel 3 und 1.
Genau, also wie gesagt, alle, die gerne auch noch einen neuen Podcast zusätzlich natürlich nur zum Radio für SEO suchen, gerne auf pixel301.de, Pixel von Design, 301 von Redirect, wer hätte es gedacht. Und dann geht es da um Web-Tech-Gadgets und Mobile, ähnlich wie TechCrunch, kann man sagen, haben auch viele Berührungspunkte, eben deutschsprachig und Serien- und Filme-Podcast alle 4 Wochen. Sehr gerne, Dankeschön. Check,
genau, so war's eben. Fantastisch. Ja, wie viele Hörer habt ihr eigentlich so von Podcaster zu Podcaster?
Super unterschiedlich, aber in der Regel sind es so in den ersten 4 Wochen zwischen 250 und 1200 Downloads pro Podcast. Kann ich jetzt mal ganz offen sagen, also ist relativ ernüchternd, aber wir haben halt schon eine ziemlich große Fanbase von regelmäßigen Zuhörern. Und genau, also mit der Zahl von 1,3 Millionen Gesamtdownloads können wir noch nicht ganz mithalten, was der SEO-Naut auf der Startseite bei Radio for SEO hat. Aber es ist, wie gesagt, das Ziel ist der Weg. Oder wie war das? Der Weg ist das Ziel.
Genau, nee, aber es ist ja auch sehr schwankend. Also das ist glaube ich, auch irgendwo normal. Ansonsten weiß man ja auch nicht, Download hat jemand bis zum Ende gehört.
Richtig, oder, ja.
Das ist super ja schwierig. Auch eine sehr blöde KPI.
Ja, da wird es aber nächstes Jahr von WordPress wahrscheinlich technologisch eine Ecke weitergehen. Da wird es für Podcasts ganz andere Analyseverfahren geben. Ein cooles Plugin, das Open Source basiert ist. Sehr, sehr geil. Was wirklich dazu lässt, ab wo eingestiegen, wie lange gehört durchschnittlich, auf den User runtergebrochen. Das wird cool. Also da sind wir mal gespannt. So Mitte, Ende nächsten Jahres wird es da wahrscheinlich ein Tool geben in der Private oder in der Open Beta hoffentlich. Ja.
Ach komm.
Ja, also wie sie es genau machen wollen, bin ich mir noch nicht sicher. Aber das soll wohl funktionieren. Wir waren hier am Barcamp in Stuttgart, haben uns mit ein paar Podcastern unterhalten und da hat einer eben das wirklich sehr plausibel erklärt und erzählt, dass es da was kommt aus Amerika natürlich, woher denn sonst. Und ja, schauen wir mal.
Ah, also das heißt, nächstes Jahr sehen wir dann aus Amerika erstens gute KPIs für Podcasts und den Todesstern.
Wieso den Todesstern? Was war da nochmal?
Ah ja, das war doch hier diese Petition, dass sie den Todesstern bitte bauen sollen, weil es wird die Wirtschaft ankurbeln und zweitens wäre es gut, wenn man angegriffen wird.
Genau, damit wir endlich mal wieder was fürs Militär haben. Okay, genau. Cool.
Jetzt, wo die Chinesen schon anfangen, Flugzeugträger zu bauen, dann brauchen wir halt einen größeren Hammer.
Sehr genau. Geil.
Genau, und jetzt natürlich ganz wichtig, was so seine wirklich Top-Erfolge gewesen.
Top-Erfolge, also es gibt so ein paar Keywords, die ich jetzt nicht verraten möchte, die ziemlich high competitive sind im B2B-Bereich. Nee, also das sind alles Details und Kleinigkeiten, die keine
interessieren. Es geht ja um Lebenserfolg, kann ja auch sein, hier ja. der größte Seemoräne ever geschossen.
Also für mich größter Lebenserfolg ist sicherlich, also in Bezug jetzt natürlich schon ein bisschen auf den Beruf, dass ich insgesamt über 100 Interviews geführt habe mit SEO-Experten, nenne ich es mal. Du warst auch zweimal dabei, also du bist schon zu 2% dafür zuständig, dass ich eine Moräne geschossen habe. Und ja, das andere war, dass ich mit Karl Kratz auf der SEO.com ja irgendwie Hand in Hand, da gibt's ein Foto, unsere offizielle Liebeserklärung. Also das heißt, wenn ich mir jetzt, also ich bin im Prinzip, das System ist mir gut gestellt, mir wird später nichts passieren.
Sehr beruhigend.
Wenn jetzt alle
solange, solange der kann Wodkaflasche vor die Füße wirft, ist alles okay.
Richtig, genau. Nee, ansonsten mache ich sehr gerne Sport und habe hier in Stuttgart einen Halbmarathon bestritten und den möchte ich auf jeden Fall wieder unterbieten. Nee, ansonsten glaube ich, weiß jetzt nicht, auf spontan fällt mir jetzt nichts ganz Krasses ein. Ja, außer, dass ich ein sehr großer Lebemensch bin und das Leben liebe und meinen Job liebe und das, was ich mache, was ich tue, eigentlich nur tue, weil ich es liebe und weil ich es gern mache, sonst würde ich es nicht tun. Ich höre auch immer wieder von anderen, die sagen, ich quäl mich, dann sage ich, dann tu es nicht und geh. Ja, also von anderen SEOs auf Konferenzen, wo ich dann sage, die beschweren sich über X und Y, wo ich dann einfach nur sage, hey, das ist deine Entscheidung. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen genügsamer, kann sein, aber ich höre das sehr oft, also nicht sehr oft, aber schon manchmal, da denke ich nur, you've got to make your right decision. Genau.
Das ist ein sehr guter Gedanke. Kommen wir damit gerade zu den right decisions, gleich zu der wirklich wichtigen Frage, was sind so deine favorite Tools?
Klar, natürlich die Systrix Toolbox, zu der wir gewechselt sind, nachdem wir Xovi lange genutzt haben. War interessant, Xovi war doch bei manchen Punkten, was Keywords angeht, im B2B-Bereich, gerade bei Suchvolumen schwachen Keywords mit dem 7-Tage-Abfragen, doch ein bisschen damals noch nützlich, ja. Aber aktuell nutzen wir eigentlich, wie gesagt, Systrix sehr intensiv und natürlich SEOmoz, Open Site Explorer etc. Und natürlich auch für die ein oder andere internationale Keyword-Rankings, wo es im B2B-Bereich immer wieder welche gibt. Das ist dann schön, wenn man das als Zusatzservice mit anbieten kann oder halt einfach die Rankings liefert und sagt, schau mal, so sieht's aus. Und klar, ich meine, Tools, Analytics und Webmaster-Tools sind nach wie vor die ganz großen Dinger, die ich täglich mehrmals anschaue, ganz wichtig. Und ja, ein paar kostenlose Tools, immer wieder mit Xenolinks-Sloyf. Strucker ist ja jetzt kostenlos bis zu wie viel? 10 oder 100.000?
10.000. Also bevor man es sagen, muss man nachschauen, aber ich glaube, es waren 10, oder?
Genau, also auf jeden Fall für alle, die noch eine coole Alternative zum Frog oder Xenolinks-Sloyf oder wie auch immer der heißt, brauchen, ab zu Strucker zum Tobias Schwarz, oder wie heißt er nochmal?
Weiß ja, genau, der Tobi Schwarz.
Also, genau, richtig. Der war auch auf der
Kiez. Auch hier in Berlin ansässig. Sehr ja. Wir haben es erst ja jetzt am Samstag zusammen beim großartigen Mariano Glas, du weißt, der Serien-Junkie ever.
Oh, wie war's beim Croc & Grill? War's
da? Croc & Grill, genau, exakt.
Super, super. Sehr ja, ich hab's mitverfolgt auf Facebook. Ich war hier in Stuttgart festgenagelt, hatte privat mit meinem Umzug noch zu kämpfen, bin ja umgezogen von West nach West. Und ja, hatte da noch ein paar Altlasten zu klären, aber ja, schön. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Erzähl mal ein bisschen was zum Croc & Grill. Was gab's denn so?
Es gab Croc und Thüringer Wurst und war extrem lecker. Gab auch viel Glühwein, schöne Leute da gewesen, viele hatten auch ihre Freundin dabei gehabt und die jetzt nicht SEO sind, Kinder mit dabei gehabt, gab ein großes Kinderspielzimmer auch, also es war wirklich sehr angenehm, hat man halt auch ein bisschen so jenseits vom SEO kennengelernt, also hat wirklich,
cool.
Wirklich Spaß gemacht und ja, kann man wirklich nur sagen, sehr angenehm. Also ich hoffe auf den nächsten Event dort. Ist natürlich von hier aus steht jetzt genau auf der anderen Seite von Berlin. Wir müssen einmal komplett quer durch.
Also entgegengesetzt vom Müggelsee.
Müggelsee schon eher gleiche Seite, nur weiter oben.
Okay.
Wir sind ja hier Südwest und das ist
noch
Nordost oder so, also so diagonal durch.
Krass, sehr krass.
Da fährt man schon relativ lang. Aber der Simon Pocorni, der Kollege, hat uns danach mit so einem lustigen Limousinen-Service mitgenommen. Das war auch sehr, sehr locker. Auch an der Stelle nochmal danke dafür. Und also es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also ich habe mich sehr auch gefreut, dass Sebastian Cario da war. Gar nicht mit gerechnet, so als
der
Hamburger.
Cool. Aber dachte,
der muss mal den Hamburger Regen entfliehen. Was hat er mitgebracht? Regen. Naja, egal.
Ja, stark.
Aber war wirklich großartig. Wie eigentlich immer, wenn man hier in Berlin irgendwas macht. Das ist eine sehr nette Szene hier in Berlin, sehr familiär und sehr offen im Umgang miteinander. Also kann man an der Stelle nur sagen, dafür lohnt sich Berlin immer, auch wenn hier die Stammtische sind oder so, ist immer eine sehr nette Gruppe hier.
Cool. Ja, an der Stelle dann ganz liebe Grüße auf jeden Fall an den Mariano und an den Sebastian. Die habe ich auch sehr, sehr gern, die zwei. Und den Karl Kratz natürlich, ist ja klar. Und alle anderen, die da waren.
Ja, genau, super. Waren wirklich viele. Bei den Tools, das hast du gerade, ist ja eins meiner Lieblingstools, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, ist ja hier dieser lustige IIS-SEO-Crawler. Kennst du den?
Den von den Microsoft?
Ja.
Ganz ehrlich, ich war neulich mal dabei, mir den zu ich dachte, es wäre Software as a Service, aber irgendwie muss man da schon noch was installieren. Und
genau.
Genau, richtig. Da bin ich gerade noch dabei und das habe ich dem Techie rübergeschoben. Ich hatte keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht, wenn du da eine coole, oder wenn ihr da draußen eine sehr coole Anleitung findet, diesen Microsoft Crawler kostenlos auf dem oder irgendwo einzurichten oder zu installieren.
Der kostet ja nichts.
Der kostet nichts.
Der muss nur installieren.
Genau, dann schickt uns doch mal oder schreibt einen tollen Artikel und wenn er richtig schön ist, dann genau. Ein herzliches Dank an dieser Stelle schon mal.
Ja, warte mal, ich
oder hast du schon ein White Paper rausgebracht? Gibst du? Ah ja, der Prometeo. Ach, da war doch früher mal der Stefan Walcher, da sehe ich gerade, wenn ich nach Microsoft SEO Crawler google.
Ja, genau. Der hat ja sehr umfangreiche Installationsanleitung zu.
Drin. Genau.
Cool. Aber wie gesagt, ist ein sehr schönes Tool, auf jeden Fall erstmal besser als Xenu oder irgendwas.
Mhm, ja, ja.
Weil du kannst dann auch deine eigenen Queries hinterlegen und so etwas und dann halt die auf den Seiten suchen lassen. Also bin da schon cross losgeschickt, um zu testen, ob überall die Widgets korrekt eingebunden sind oder so ein Kram. Also da kannst du schon lustige Sachen mitmachen.
Oh, schick.
Lohnt sich. Also, und dafür, dass es für Umme ist, ist es wirklich ein ziemlich mächtiges Tool.
Ja, ich habe schon auch den letzten Podcast bei euch immer wieder gehört und bin einfach zeitlich nie dazu gekommen, das Ding mal auszutesten. Umso mehr jetzt wieder eins auf den Deckel bekommen.
Ja, siehst du, so schnell geht das hier, so schnell kennen wir nichts.
Auch an euch da draußen, also solltet ihr mal hier als Gast eingeladen werden. A, kann ich das bisher nur empfehlen. Es ist total schmerzlos, Skype anmachen, Markus und den Jens einladen, anrufen lassen, losreden. Easy cheesy.
Genau. Exakt, so einfach ist das, so machen wir das hier. Deswegen brauchen wir eigentlich gar nicht weiter zu fragen, Spaß macht es ja ganz offensichtlich.
Ja, also ich bin wirklich Leidenschaft mit dabei und wie gesagt, ich mache eigentlich, was mir keinen Spaß macht, das mache ich nicht oder versuche es so weit wie möglich zu delegieren, aber klar, natürlich macht es wahnsinnig Spaß, vielleicht sieht man das auch, wenn du mich persönlich als triffst und mir über irgendwas reden, bin ein sehr motivierender und gut gelaunter Mensch und ja, streite mit erhobenem Hauptes durch das Leben.
Genau. Das stimmt. Kann man wirklich nur sagen. ist immer wieder lustig, Jack.
Jack. Say what? Okay, cool.
Genau. Und so ist es halt, so ist es. Können wir sagen, können wir eigentlich jetzt auch inhaltlich starten, so nach einer halben Stunde. Finde ich cool.
Es ist relativ spät eigentlich, aber
jetzt. Das kennen die Leute von hier ja. Also wenn Markus noch da gewesen wäre, hätten wir schon 5 Stunden verbraucht, weil er die ja rückfragen müssen. Und sind wir doch bei einer halben Stunde schon durch.
Definitiv, cool. Sehr cool.
Schöner Podcast heute, sehr schön.
Sollen wir uns eine Grenze setzen, also von der Uhrzeit her? Also ich bin heute flexibel, ich könnte noch bis morgen, aber unsere Hörer, deine Hörer.
Genau, das Space ist wide open.
Nice.
Ja. Yeah. The Final Frontier, so boldly goes where no man has gone before und so weiter. Hast du den neuen Trailer gesehen? Star Trek 12?
Oh nein, noch nicht. Ich habe viel davon gehört, aber den werde ich auf jeden Fall für den Podcast anhören müssen, angucken müssen. Freust du dich schon?
wie Bolle kann ich ja nur sagen. Allein schon hier, dass der, mein Name ist ja so schlecht, aber dass der Schauspieler, der den Sherlock Holmes hier gespielt hat in der Serie, hier der Gegner ist, da freut mich.
In welcher? In der USA oder in der in?
Ja, in der englischen.
Ah, okay.
Gibt's eine US Sherlock Holmes Serie?
Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Junger Vater, jetzt hast du mich aber auch auf den Kalten erwischt. Egal, erzähl weiter.
Ja genau, du meinst jetzt hier diese schöne Serie mit diesen 90-Minuten-Teilen, was immer drei, also gibt es
auch
nur 6 Teile, genau.
Spielt bei dir die Lucy Liu mit, diese Asiatin?
Bei mir?
Also, nein, nicht bei dir, also bei diesem...
Im Podcast?
Grüße. Nein, Spaß. bei dem Sherlock Holmes, den du schaust, spielt da die Lucy Liu mit. Dann können wir es nämlich ausgrenzen, welcher es ist.
Nicht, dass ich wüsste. Aber der Hobbit spielt damit.
Ah, der also Hobbit.
Der Dr. Watson ist jetzt ja der Hobbit geworden.
Gut, dann
reden. In der Serie nicht groß, da dachte ich, Mann, das könnte echt mal ein Hobbit sein eigentlich. Und dann, siehst du, da war er's. Unglaublich.
Sehr cool.
So dreht sich die Welt. Genau. Also, gehen wir gleich mal los, unseren lustigen 4, jetzt eher 8 Wochen Rückblick. Und dann danach gehen wir unser Fokusthema so ein bisschen, was kommt denn 2013, da mal so ein bisschen die Blogs durchwühlt, was da so gesprochen wird, und wollen das dann auch mal hier kommentierend durchgehen. Aber schnell zum Wochenrückblick. Und da ist ja was sehr Wichtiges, da haben wir jetzt ja gelernt, SEO kann gar nicht sterben, weil SEO ist Teil der deutschen Verteidigungsmarine. Darf ich das nicht sagen, was wir sagen lassen? Und ihr wisst ja auch, wisst ihr hoffentlich auch alle, das Ganze haben wir nur, diese Schiffe, weil ihr alle so schön Sekt sauft. Das ist ja klar, Tobi, oder?
Das ist mir mehr als klar. Es ist eindeutig. Ist auch nach.
Du weißt es wirklich?
Nein.
Also die deutsche Schaumweinsteuer wurde eingeführt. Kaiserliche Steuer zur Finanzierung der Kriegsmarine vor dem Ersten Weltkrieg, zum Aufbau der Kriegsmarine.
Die deutsche Schaumweinsteuer.
Die deutsche Schaumweinsteuer, was ja dann auch nichts anderes als Sekt ist, nur auf Alt, also auf Normaldeutsch, also man kann sagen Sekt, aber es ist ja kein deutsches Wort, wie man merkt, sondern das deutsche Wort ist Schaumwein, für den es nicht weiß. Könnt ihr mal gucken, wenn man mal zu Wenk sucht, bloß keine Sau, nutzt euch nichts.
Die Keyword-Domain ist noch frei, deutsche-schaumweinsteuer.de.
Genau, und mit dieser Steuer wurde halt damals der Aufbau der Reichskriegsflotte unter Kaiser Wilhelm II. Sozusagen finanziert oder mitfinanziert, und das war so wie bei uns halt die Erhöhung der Tabaksteuer, was ich was für den Krieg, keine Ahnung. Also war halt genau der gleiche Käse an der Stelle. Problem ist, dass die ganze Flotte ist mittlerweile versenkt und Steuer ist immer noch da.
Ja, siehst du mal, also manche Steuerlöcher macht man nicht zu, aber die Steuereinnahmen erweitert man oder lässt man einfach so weiter auslaufen. Da gibt's ja kein 301 auf die Rente oder so, nein, das bleibt einfach bestehen.
Genau, und deswegen haben wir neue Schiffe bauen können. Und aus dem Schiffen wissen wir ja, dass wir als Verteidigungsmarine auch entsprechende Bezeichnungen haben, und da gibt's natürlich den SEO. Und nämlich ist nämlich Seeeinsatzoffizier.
Nee, Schiffseinsatzoffizier.
Genau, der Schiffseinsatzoffizier. Und der hat dann solche lustigen Sachen, und da haben wir auch hier diesen lustigen Blog, und zwar der seefahrer.blog.de. Da kann man sich auch bestimmt einen Link organisieren, weil ich glaube, die haben davon keine Ahnung. Der sieht so richtig selbstgeschrieben aus. Und da schreibt er nämlich auch hier, ich bin als erster Schiffseinsatzoffizier dem Kommandanten gegenüber verantwortlich für das Gefechts- und Lagebild um das eigene Schiff herum. Also er verschafft den Leuten einen Überblick. Ich verschaffe
mit Sichtbarkeit
und optischen Aufklärung. Genau. Entsprechend des Lagebilds bringen wir unseren Effektoren zum Einsatz. Also die Effektoren sind diese lustigen Dinger, mit denen man durch die Gegend bohren kann. Also das heißt, der SEO auf dem Schiff sorgt für den Rundumblick und hat danach natürlich die richtig dicken Wummen und eine echte Impression zu hinterlassen. Also ist uns wirklich sehr nah an der Stelle.
Also näher geht's nicht, ist schon fast drin, ja.
Genau, kann man eigentlich besser nicht beschreiben. Also kommt in die Shownotes rein, sehr lustig. Und wenn einer fragt, was macht ihr, sagt ihr, ich bin SEO, ich sichere die deutsche Frachtflotte vor dem Horn von Afrika.
Funktioniert. jetzt pass mal auf, es gibt ja noch den Landingpage-Optimizer, also Search Engine Landingpage-Optimizer, der heißt dann SELO, und auf der Marine heißt er dann der Schiffselektronikoffizier. Und sein Team sind für die modernen Waffen- und Kommunikationssysteme verantwortlich. Genau, also der besorgt dann die coolen Tools und macht die E-Mails mit den Kunden. Ne? Genau,
passt. Also man sieht, wir können es auch komplett auf See fahren. Also wenn cool. Irgendwann jemand mal einen SEO-Gruß macht oder so, damit hat man hier, glaube ich, eine gute einen guten Dreh, warum man das macht. Das ist eigentlich eine gute Sache.
Check. Check. An dieser Stelle zwinker, zwinker. Okay.
So. Kommen wir zum nächsten Thema. Was haben wir noch gefunden? Einen sehr schönen Blogpost beim SEO-Blog, SEO-Mods-Blog, also SEO-Mods-Blog, und zwar 10 HTXS-File-Snippets you should have handy. Und da ist natürlich der Klassiker dabei, wie ich meine URL sprechend bekomme, bis hin zu schönen Sachen, wie ich eine ordentliche PIN-4-Seite einrichte und so weiter. Und viele andere lustige Sachen, die sollte man sich einfach mal anschauen. Ich denke, alle 10 sind wirklich gut, sollte man kennen, sollten irgendwo in den eigenen Checklisten drin sein. Und an der Stelle einfach nur der Link dazu. Exakt. Wie bist du da sicher in der HTXS? Ich muss immer meine Techies fragen. Also ich sage mal, ich
hätte eine Liste und dann sagen sie, also, was ich brauche. Ja, kein Problem, eine 301 sauber und so weiter hinzukriegen, aber sobald es dann um reguläre Ausdrücke und die Rewrite-Conditions geht, da muss ich dann schon nochmal mit einem Techie reden, ganz klar.
Ey, mal ganz im Ernst, also um reguläre Ausdrücke zu verstehen, musst du ja auch schon so ein bisschen autistisch sein, oder?
Auf jeden Fall.
Das ist ja echt krank.
Ja, nee, also das ist nicht mehr normal.
Nee, den Kack zu lesen, dann kannst du gleich Chinesisch lernen. Also auch aber hartes Brot, also an der Stelle großer Respekt, wer das mal lesen kann, ich denke mal nur so, aha. Ist einer über die Tastatur gerollt?
Also Logiker und Mathematiker haben es an der Stelle sehr einfach. Das ist für die ein Axiom, also irgendwie eine definierte Regel, und dann können die damit jonglieren gehen. Bei mir wirkt das so abstrakt. Ja, großen Respekt an alle, die damit umgehen können, als wäre es im Prinzip nichts anderes als ein Nutella-Glas, das man zum Schmieren benötigt.
Genau, das stimmt. So, was aber noch schön ist, es gibt mal wieder dieses Jahr von den fantastischen SEO-Art-Eventskalender. Wir sind da schon fast fertig, aber nicht desto trotz nochmal der Hinweis. Erstens, Dank für die schöne Aktion jedes Jahr wieder. Ich freue mich jedes Mal wieder von den Kollegen von Gipfelstolz, Suchmaschinentricks, die das sich hier annehmen und zu organisieren. Und da wir auch dieses Jahr mitmachen, weiß ich auch immer, wie viel Kommunikation die betreiben müssen, bis die 24 Pappnasen da zusammen haben, dass die auch liefern, wenn sie mal zugesagt haben. dementsprechend auch an da steckt eine Menge Arbeit hinten dran. Das macht man nicht so in 3 Minuten, und da an der Stelle mal ein kleines Dank für die ganze Arbeit, die da abgewickelt wird, ist schon wirklich viel.
Bravo, ja, definitiv.
Genau. Sehr schön. Ich wollte schon immer mal, das habe ich noch nicht hinbekommen mit unserem lustigen puristischen Aufnahmetool, so diese Effekttasten haben, weißt du, so mit Blitz und Donner und Hall oder so. Genau, aber
oder Jubel und so, yeah.
Exakt, genau. Ein Kratz, weißt du, also sowas in der Art.
Nehmt euch in Acht, jetzt kommt der Kratz.
Die SEO-Kratze, genau. Exakt. Dann ein Thema, was wir später nochmal haben, da stehen es nochmal wirklich raus, weil es echt zu verlockend oder zu lustig ist, ist dieses ganze Leistungssuchtrecht, was es da gibt. Und was jetzt auch ein ziemlich langer Artikel auf SOS SEO geschrieben steht. Und also ich muss sagen, ist halt auch... Ich finde es halt echt eine Zeitverschwendung, sich mit dem Thema zu beschäftigen, und auch eine absolute Frechheit, weil hier haben zwei private Unternehmen miteinander ein Problem, und dafür gibt's, kann man sich untereinander einigen, da muss das Gesetz nicht eingreifen. Was ganz lustig ist, ist, wenn man sich überlegt, was passiert dann eigentlich so in den nächsten Zeiten, wenn das passieren sollte. Man hat es ja bis im Ausland gesehen. Google hat zum Beispiel AFP, glaube ich, lizenziert und macht da sehr schöne Sachen in Google News, wo die Pressemitteilung einfach direkt zu Google ziehen. Die bleiben dann auch unter news.google.de, wenn man draufklickt. Und die machen dann eine Entity Extraction drüber, das heißt, die extrahieren die Personen, die es etwas gibt, zeigen dann die Pressemitteilung, ziehen passende Bilder dazu ran und zeigen auch noch gleichzeitig mit schönen Links so weitere Meldungen zu den Personen, die sie drin gefunden haben, und zu den Orten, die sie drüber gefunden haben. Und wenn die das Ding automatisch aufbauen und damit ihre komischen und sowas wie DPA lizenzieren sollten in dem Vollfeed, dann haben die relativ schnell einen Newsbereich, der besser ist, als den die meisten Verlage dort mit Copy-Paste in ihre Systeme hinbekommen. Ich glaube, da sollten die sich echt aufpassen, dass sie sich nicht selber abschießen, weil, ganz im Ernst, Tagesnews als ist halt mal etwas, vor dem man auch wirklich kein großartiges Geld bezahlen möchte. Da ist einfach kaum ein Wert drin. Also von den Abos, die ich habe, sind alles Magazine, wo ich weiß, ich kriege gute Artikel, lange Artikel, Hintergrundartikel, schön zusammengefasst, gerade in Themenbereichen, in denen man nicht firm ist und sich täglich kümmern kann. Da bezahlt man auch gerne Geld. Sieht man übrigens auch bei solchen schönen Magazinen wie Website Boosting.
Oder ja, so. Wollte ich gerade sagen. Super Beispiel. Passt.
Das, sowas funktionieren kann. Und ich denke mir auch, ein Spiegel wird weit weniger ein Problem haben als jetzt irgendwie halt eine Tageszeitung, weil das ist halt echt ein blödes Geschäftsmodell. Aber sehr schön ist, weiß nicht, ob du das mal gelesen hast, von Stefan Niggemeier, der mal etwas geschrieben hat, und der Artikel heißt Stern, also es ging nämlich um Stern.de, Anatomie einer Attrappe. Das hätte er halt über jeden anderen aufschreiben können, wahrscheinlich über viele andere aufschreiben können, nicht über jeden, also es sind ja jeder ein bisschen anders, aber es gibt auch viele da draußen, die ein ähnliches Thema haben, wo er gesagt hat, okay, von den 367 Artikeln, die rausgehauen worden sind, waren 300 Agenturmeldungen, dann also Standardagenturmeldungen, die vollautomatisch reingezogen worden sind.
Boah,
dann
okay.
33 Textmeldungen von Nachrichtenagenturen, die minimal angepasst worden sind. 23 Videos von Reuters. 4 Promotion-Artikel für Stern.tv. 3 Übernahme aus anderen Medien. Und 5 Bildergalerien von den ganzen Dokumenten. Verbleiben 8 Eigenberichte, von denen 2 wiederum auch übernommen worden sind aus Hausblättern und die anderen nur selber geschrieben worden sind. Also das ist dann also 6 sozusagen. So.
Von, ja, ganz cool. Bis, ja, Entschuldigung.
Genau.
Und der erste Kommentar unter diesem Artikel, den ich, der ist auch wieder, sag ich mal, so zweimal missfällt von der Länge her.
Genau.
Das hat sich echt eingebürgert, obwohl Martin das gar nicht mag, wenn alle immer sagen, missfälscher Artikel. Er hat nämlich selber mal gesagt, sie sind gar nicht so lange und er möchte da nicht verglichen werden. Vielleicht findet man da noch einen anderen Namen. Aber an der Stelle mal sehr umfangreicher Artikel. Und der erste Kommentar schreibt, Reich Ranitzky würde jetzt sagen, danke für die Warnung. Das Nützlichste, was diese Webseite bietet, also stern.de, ist das Inhaltsverzeichnis des gedruckten Sternheftchens. Wo findet man das ganz versteckt hier? Nämlich unter stern.de/magazin. Und so ist es dann auch. Also das ist eigentlich ganz nett, dass im Prinzip online, ja, also das Wertvollste, was machen, ist im Prinzip diese offline gedruckten Magazine, das Inhaltsverzeichnis abzubilden. Wenn man nämlich das oben in den Artikel liest, hast du vollkommen recht. Also wer da nur ein bisschen rumscrapt und dann sagt, wir sind ein auf Superjournalismus, ja,
genau.
Das kann nicht funktionieren.
Und das Coolste ist dann auch noch dieser, den gibt es auch übrigens vertont, das offene Kurzbrief an die Verleger. Ich habe ihn hier noch als MP3 rumliegen, was hat auch mal einer vorgelesen, das ist so geil, dass man einfach steht, werte Verleger, wenn eure Webseiten ein Verlustgeschäft sind, dann stellt ihr das Geschäft einfach ein. Niemand hat euch ins Lab gebeten. Ihr seid freiwillig dorthin gekommen, weil ihr euch große Profitmöglichkeiten davon versprochen habt. Und wenn ihr jetzt feststellt, dass ihr dabei draufzahlt, könnt ihr das entweder wegen der Werbewirkung eines Webauftritts in Kauf nehmen oder ihr könnt es einschaffen. Und so weiter. Also ist natürlich sehr polemisch, aber nichtdestotrotz, ich glaube, was hier drauf geht, ist, das Thema nervt einfach nur. Ich verstehe jeden, der sagt, ich möchte mein Geschäftsmodell irgendwo retten und ich möchte Lobby machen und ich kenne da viele Politiker und versuche irgendwas umzusetzen. Nur dann seid einfach so nett und sagt's einfach auch und nervt uns halt nicht mit irgendeiner Pseudokacke. Und Google braucht mich genauso wenig mit seiner Sache auf der Startseite zu nerven, weil wenn sie keinen Bock haben, auf die dann den zu kaufen, dann kaufen sie es halt einfach nicht und nehmen es raus. Also hier streiten sich zwei Leute, das sollen sie gerne tun. Ich kann, wie gesagt, ich kenne ja auch viele Kollegen bei Verlagen, die sind alle super smart, tolle Leute und ich wünsche auch jedem wirklich das Beste und ich möchte auch, dass möglichst viele Verlage da bleiben, weil jenseits von Tageszeitungen machen die alle sehr, 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 sehr schöne Sachen. Nur lasst uns doch einfach in Ruhe mit eurem Kack, den ihr da habt, sondern klärt es unter euch und Ruhe ist und fertig. Und Google das Gleiche, muss mir auch nicht die Startseite mit irgendwelchen Propagandameldungen vollkleistern, sondern soll einfach sagen, wenn die halt Geld wollen, ich will es nicht bezahlen, dann kauf es einfach nicht ein. Ist ja auch kein Problem. Also ich meine, auch das ist ja umgedrehterweise, wenn wir eins haben, zwingt ja Google keiner, den Kram abzunehmen, dann soll es einfach lassen. Das ist auch okay.
Richtig.
So, und deswegen ist es hier gar kein Problem, was irgendeinen beschäftigen sollte. Und dann sollen sie es einfach in den Hinterzimmern unter sich klären. Ich will das alles gar nicht wissen, weil es nervt.
Ja, aber auch schön, wie lange es ging, bis dann schon wieder so die Eagle-Seite online war. Gleich wieder eine Petition, Informations-SEO-Seite. Ich habe erst gedacht, gleich irgendwie ins Impressum schauen müssen, welcher SEO sich da jetzt wieder getraut hat, so schnell eine Keyword-Domain zu grabben. Aber scheinbar ist das irgendwas, also eagle.de, glaube ich, .de, ja, wer da dahinter steckte und so. Und ja, also ich habe da auch ewig lang, wir hatten im letzten Podcast bei uns auch kurz drüber gesprochen und irgendwie haben wir gar nicht geblickt erstmal, was die überhaupt wollen, ja, was soll denn der ganze Herz? Mal gespannt, wie es ausgeht, das ganze Geschichtle.
Ja, aber es ist nervig, weil es einfach für den Normalbürger nicht interessiert.
Ja, das ist ein bisschen too much.
Wo sich Politik mit beschäftigen sollte, sollen sich eher irgendwas anderes kümmern. Verlage sind jetzt wahrlich keine Menschen, die Schutz der Politik bedürfen. Google auch nicht, und dementsprechend sind da zwei, die können miteinander, das sind Wirtschaftsunternehmen, die können miteinander umgehen und sollen es auch bitte tun. Also, fertig.
Punkt. Next.
Next, genau. Dann, sehr schöner Beitrag bei den Kollegen von Sistrix, wo Johannes Beuys mal kurz visualisiert hat, wie hoch denn die prozentuale Veränderung in den Top 10 ist, um zu sehen, dass hier einfach wirklich eine ziemlich hohe Volatilität einfach in den SERPs an sich ist, also immer. Einfach, um mal ein bisschen vorzubeugen und zu sagen, oh, ich sehe hier gerade große Änderungen in meiner Nische, ich glaube, da ist ein Update im Gange. Dem ist halt einfach nicht so, nur weil sich da gerade viel ändert, weil es ändert sich halt ständig viel. Also da einfach mal ein bisschen weniger Panikmacherei, einfach ein bisschen mehr durchatmen. Wenn die Rankings mal weg sind, einfach mal einen Tee trinken, Tee, und wenn das Konto noch immer noch leer ist irgendwann, dann war es halt scheiße. Aber so ansonsten einfach mal abwarten, Sachen kommen wieder. Hatten wir jetzt auch noch gehabt T-Online-Bereich, wo auch ein ganzer Bereich mal so 20% in der Sichtbarkeit abgeraucht ist, und dann ist er einfach 4 Wochen später wieder da. Wir haben weder was gemacht, dass er abgeraucht ist, noch haben wir was gemacht, dass er wieder da ist. So what? Ich hätte jetzt auch 4 Wochen lang analysieren können, dass ein riesengroßer Ast war in der ganz kompletten T-Online, dann hätte mich da aber auch mindestens 5 Wochen für gebraucht. Da darf man einfach irgendwas der Arbeitszeit einfach mal abwarten, Strategie weiterverfolgen, kommt eigentlich in der Regel auch wieder, und nicht versuchen, die Strategie ständig wegen einer kurzen Wolke am Himmel umzuschmeißen, da kommt man auch nicht weiter. Das, genau, funktioniert einfach so. Und an der Stelle ein bisschen Plädoyer zur Ruhe und gegen die Panik. Genau. Wann haben wir da noch was? Du hast mitgebracht hier. Ich habe fast vergessen, das große Google mag Scrapen nicht mehr. Hat ja Raven Tools und SeoMoz und sonstigen Leuten da irgendwo angehauen, die über ihre API gegangen sind. Bitte korrigiere, ich habe es nicht so genau verfolgt, wenn ich da immer einen Nonsens von mir gebe. Und gesagt, hier, wenn ihr AdWord-API-Zugang und sonstigen Geschäftsbeziehungen mit uns haben wollt, dann haltet bitte euch an unseren Geschäftsbedingungen. Und die heißen eben, keine automatischen Abfragen an Google zu senden. Und SeoMoz und Raven haben auch gemeint, die machen es dann nicht mehr.
Ja, genau. Ja, soll ich kurz noch was dazu sagen vielleicht?
Sehr gerne.
Genau, also der CEO, einer der CEOs von Raven Tools hat auch im Prinzip in seinem Blog nochmal geschrieben, alles klar, es wird Zeit, die sogenannte Comfort Zone unseres Unternehmens, wo wir gut Umsatz machen und relativ entspannt uns zurücklehnen konnten, die AdWords API-Anfragen an Google eben einzustellen. Das heißt, es wird dann keine Rankings mehr geben, diese prüfen. Also we will no longer offer Google Rankings and are eliminating our SERP Tracker tool in its entirety. We will also remove all data provided by us by SEMrush. You have until then to include any of data in your reports. Das heißt, sie sind für einen, würde ich sagen, relativ wichtigen KPI in Amerika, weil die kennen ja den SI und den OVI und den XOVI und wie sie alle heißen, nicht. Davon hat man es vorhin schon, gell?
Genau.
Genau, also das ist jetzt ein Tool, das jetzt im Prinzip die Lederjacke und die Unterhose ausziehen musste. Und was die Attraktivität des Tools angeht. Und das Problem ist eben hier das Thema Big Data, und Google möchte eben aus welchen Gründen auch immer so wirklich, aber ich denke eher so aus Ressourcen, Server-Auslastungsgründen und wahrscheinlich auch Informationsgründen, die Toolanbieter gegen die Toolanbieter vorgehen. Und was auch ganz cool ist, der Dr. Carsten Ulbricht, das ist so ein Internetrechtsanwalt und ein guter Bekannter von mir hier aus Stuttgart, der hat eben auch in seinem Blog einen sehr umfangreichen Artikel geschrieben zum Thema Big Data und Recht. Wem gehören eigentlich die Daten? Oder wie Google nun gegen SEO-Tools vorgeht, mit sehr vielen Verweisen im Artikel. Und er geht systematisch vor, wie im Prinzip Google oder warum Google was dagegen hat, wie die rechtlichen Grundlagen des Eigentums der Daten sind. Und dass letztendlich der Kampf jetzt erst überhaupt losgeht, wenn es nämlich um diese Scraping, automatisierten, was auch immer, die Big Datas geht. Weil wir sind in einem Informationszeitalter, mehr als zuvor, Tendenz steigend. Und natürlich ist es, wie du vorhin schon meintest, bei den Verlegern, ja, irgendwo der Punkt, wer die besten Informationen hat, ja, der wird letztendlich auch gewinnen. Google hat momentan die beste Suchinformation oder das Ergebnis als Information. wird wahrscheinlich auch da immer noch besser werden. Und um dem irgendwie ja immer gerecht zu bleiben, wollen sie vielleicht alle Gefahren, die von außen kommen könnten durch das Zusammensammeln von automatischen Informationen oder das automatische Sammeln, vielleicht möchten sie die Gefahr einfach vermeiden. Weiß nicht, was denkst du, was der Grund ist, warum Google sowas gar nicht gern hat?
Nee, erstmal macht es natürlich Last auf den Maschinen. Ist natürlich klar, man hat natürlich ein bisschen anfangen, die gegenlatschen, aber ich glaube, das dürfte wahrscheinlich bei der Menge, die sie haben, auch überschaubar sein. Es bringt natürlich Durcheinander rein in ihre ganzen Auswertung-Algorithmen, weil Bots in der Regel halt nichts klicken. Also ich meine, wenn du dann versuchst, solche Sachen zu machen wie Suggest nach Anfrage und so etwas, musst du dich natürlich auch gegen so Automatismen halbwegs wehren können. Also es bringt deine ganzen Algorithmen auch ein bisschen durcheinander.
Ja, auch die Suchvolumina anzeigen im AdWords-Tool.
da filtern es zum Glück ja recht gut raus. Also ich habe ja immer den riesen Vorteil gehabt, dass wir ja echte Suchdaten hatten. Das heißt, wir wussten auch, welche Suchanfragen gefragt worden sind, zu denen es genau null Klicks gab.
Okay.
Und die sind bei denen nie aufgetaucht in AdWords-Konto. Ich glaube, das Problem haben die relativ gut im Griff. Das ist bei allen anderen Keyword-Datenbanken massiv mit drin. Und wenn ich weiß, dass es ein ziemlich großer Anteil ist, deswegen würde ich auch sagen, nutzt nie andere Keyword-Datenbanken außer das von Google. Weil die haben es relativ gut im Griff. Alle anderen hat man dann halt solche Artefakte mit drin. Was ganz lustig war, Tom Zeithammel hat ja auf Facebook dann die Umfrage gemacht, so was macht ihr, wenn man Google nicht mehr scrapen kann? Und da war dann eine Antwort so, dann scrape ich halt hier online.
Oh, interessant.
Was ja sowieso schon ein paar machen. Und das ist ein Problem auch bei uns gewesen. Also ich habe ja ich komme ja eigentlich aus Product Manager Search von der T-Online früher. Und da haben wir auch schon viele mit IP-Blogging und sonstigen Kram gemacht, weil es auch irgendwann einfach too much wurde. Interessant ist natürlich, wenn man sich dann diese ganzen geblockten Anfragen anschaut. Also ich fand das dann sehr lehrreich, weil in den ganzen geblockten Anfragen hat man dann alle Footprint-Suchen drin. Also wenn irgendwelche Leute nach irgendeinem Keyword suchen plus irgendwelches Foren-Software, da habe ich Software-Foren gefunden, die ich noch nie kannte. Also saugeil. Also ganz viele Footprint suchen für Leute, die so irgendwie Links injecten wollen, auch nach irgendwelchen offenen Systemen. Was ist denn das? Also, da hat man echt scheiß viel Kack gelernt, weil jeder Mensch da seinen Kack draufgeschossen hat und dass ich nicht mit gerechnet habe, dass auf der Gegenseite einer sitzt, der den ganzen Kram mitschneidet. Also da haben wir riesen Excel-Listen jetzt einfach, weil ich ja sowas lustigerweise gerne sammle, mit den absurdesten Footprints von irgendwelchen chinesischen Foren-Board-Dingern mit, wie du deinen Link da reinknallst und so. Saugeil, also ist echt sehr lustig. Cool. Kann ich ja nichts anfangen, ich arbeite ja so nicht, aber lustig ist es trotzdem. Deswegen überlegt immer vorher, wen ihr da anfragt. Aber das ist natürlich auch so ein Problem, wenn man das in Massen da reinknallt. Ist ja, wie gesagt, es sind halt eben nicht nur die Rank-Checker, es sind auch viele andere Leute, die da massive Sachen abfragen, eben in dem Bereich. Das Lustige ist aber, ich glaube, Google schreibt den Kram auch mit. Also ich glaube, wenn man dann irgendwelche Sachen finden will, wo finde ich Links, die man nicht werten sollte, können die mit den gleichen Suchanfragen gleich hinterher dappeln. Also das ist natürlich auch immer ziemlich bescheuert an der Stelle.
Ja, das ist halt, also ich glaube, das ist, was viele ganz unterschätzen. Egal, was du bei Google abfeuerst, auch wenn es irgendwelche Google-Suchparameter sind, die du miteinander verknüpfst. Ich meine, irgendwann hast du halt ein Footprint da und also so blöd ist Google auch nicht. Die Daten kommen ja alle durch den Suchschlitz. Und irgendjemand ist immer hinten dran, der intelligente Mathematiker, Physiker, sonstiges ist, der das irgendwie auswerten kann.
Exakt. Aber ansonsten crawlen sie ja auch selbst andere Leute, also kommen ja auch so ein Crawling-Geschäft, wobei natürlich auch NoIndex und Robotics gesperrt auf ihrer Seite ist, dann sollte man sich ja dran halten. aber nicht. Wir brauchen halt die Daten, was man machen, muss man einfach durch. Also ich glaube, die deutschen Tool-Anbieter haben jetzt keinen Pipi in den Augen deswegen. Und sagen halt sich halt einfach, okay, das ist ja Atlantik zwischen uns, viel Spaß. Genau, weil ich meine, Raven sagt jetzt halt, sie machen halt jetzt SEA, also man macht halt SEA-Kram. Eigentlich sind sie da aus dem SEO-Business raus, wenn ich kein Rank-Tracking habe, was soll das?
Ja.
Ich muss schon wissen, wo ich ungefähr bin. So ganz ohne Ranking-Daten geht's halt auch nicht. Ich habe zwar meinen eigenen, sagt der Google immer, kriege ich ja in den Webmaster-Tools zurecht. Die nutze ich auch viel lieber als irgendwelche anderen Tools. Nur wenn ich meine Konkurrenzen analysieren will, dann kriegen die mir halt selten den Zugang zu den Webmaster-Tools. Also wir probieren das immer wieder regelmäßig. Erfolgsquote ist aber doch eher null.
Ja, Social Engineering dauert ja auch ein paar Monate.
Ja, muss halt erst irgendeine Mitarbeiter einschleusen da, Mitarbeiterinnen irgendwie Mülltonnen durchwühlen und all so ein Kram macht man auch nicht gerne.
Also, einfach eine hübsche Praktikantin oder einen hübschen Praktikant, je nach Chef. Und dann, genau. Du, darf ich mal kurz die Webmaster-Tools angucken von euren großen Millionenkonzernen? Na klar.
Genau. Ich sag, immer diese chinesischen Werkstudenten, gell? Die warum immer Kameras dabei haben, weiß auch kein Mensch.
Jetzt sind wir aber ganz tief unten. Klischee.
Genau. Nee, also in dem Sinn geht da einfach nichts drumherum, weil ja, was soll man da tun? Wird ja auch noch schlimmer, wenn wir immer mehr not provided haben und dann habe ich gar keine Ranking-Daten mehr in meiner Webanalyse drin. Also das ist alles ein Riesentreck. Also Google nimmt halt auch Daten weg. Was soll man da machen?
Mhm, okay.
Muss man durch. Also ich glaube, da sind es aber auf die deutschen Tool-Anbieter verlassen, müssen wir uns keine Sorgen machen.
Ja, das wäre voll schade, weil die Jungs sehe ich auch immer voll gern auf den Konferenzen. Ja, definitiv. Die sollen uns erhalten bleiben.
Genau. Also wer sponsert denn sonst?
Richtig, dann wäre die SEOCOM wahrscheinlich, da müssten wir unsere Hotels dann selber zahlen.
Ja, nee, das ist doof.
Das geht gar nicht, deswegen werden wir die Petition unterschreiben.
Genau. Exakt. Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch. Schneller Rückblick in die letzten 8 Wochen, wie gesagt, mir ging auch einiges an mir vorbei. Zum Glück hast du das Thema mit, ich hatte auch gesehen, schon wieder komplett vergessen, mit dem Scraping mitgebracht. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal ein bisschen, was kommt denn so auf uns zu. Da haben wir ein paar schöne Artikel zusammengesucht, die wir jetzt mal einfach durchbesprechen können. Und zwar das allererste ist die SEO-Trends 2013, 8 Thesen samt SEO-Rückblick 2012. Echt verwirrender Titel, aber viele Jahreszahlen im Titel sollen ja auch fürs Ranking gut sein, wurde mir gesagt. Und zwar vom Frank Dörr auf SEO-Szene und an der Stelle einen schönen Gruß, Frank.
Ja, von mir auch, Frank. Liebe Grüße vom Tobi.
Genau, ich finde es auch saugeil, weil der Einzige ist, der hier so ein Bild von sich drauf hat mit so Biergläsern neben dran.
Also, ja.
Jedes Mal wieder sehr lustig. Genau, der sagt erstmal These 1, Traffic jenseits von Google als Trend, spricht da so ein paar schöne Sachen an, zum Beispiel den super schönen Vortrag vom Ralf Schwöbel auf der SEOCOM. Hast du den gesehen?
Ich habe ihn moderiert, war klasse. Ach,
stimmt, der war drin, der war geil, oder? Der war richtig gut.
Ja, hat Spaß gemacht, der Ralf, absolut.
Also, großartig, also hat echt viel, viel Spaß gemacht. Und
also ganz kurz vielleicht zu seinem Vortrag, das Thema mit Twitter, das hat nicht jeder so, glaube ich, auf Anhieb verstanden, was er da wie gemacht hat. War aber eine coole Idee irgendwie, ja, mit diesem semi-automatisierten Followen und themenbasiert die Leute irgendwie da, also dass Twitter so erfolgreich war, das hört man eigentlich selten. Das hat für mich wieder so ein paar Ideenanreize gegeben.
Ja. Er denkt sowieso ziemlich out of the box, also das ist schon, den Kaminzimmergespräch mit ihm war auch mal sehr nett.
Das glaube ich.
Genau. Aber nichtsdestotrotz einfach ist es eigentlich für mich kein Trend für 2013, sondern ein genereller Trend. Man braucht halt einfach eine Traffic-Diversifikation. Ansonsten ist man halt von einem einzigen Kanal abhängig. Das Gleiche ist für Facebook etc. pp. Man sollte einfach gucken, dass man da das eine oder andere anderen Kanal auch hat und nicht irgendwie 95% aus einem. Das ist halt immer gefährlich.
Ja, ich sehe das auch immer bei vielen Unternehmen, die wir beraten. Weißt du, was komplett vergessen wird von vielen, das ist E-Mail-Marketing. Standard-Newsletter oder irgendwie die Kommunikation über E-Mail immer noch eines der häufigst genutzten Medien im Internet. Gerade für die Zielgruppen, sage ich jetzt mal Maschinenbauer und Ingenieure, die jetzt weniger auf Facebook rumklicken, sondern einfach mal konkret direkt in die Mailbox eine Mail bekommen.
Aber wenn es der eigene Newsletter ist, dann ist es ja Retention und nicht Acquisition.
Oh, richtig. Stimmt. Dann ist es Push, kein Pull. Absolut.
Exakt. Wobei sich in fremde themenaffine Newsletter auch mal werbungsmäßig einzubuchen, ist eine ganz andere Geschichte. Da bin ich wieder ganz klar im Acquisition-Bereich. Mhm. Den kann man auch mal machen. Also da einfach auch mal gucken, was gibt's denn? Wie kommen da Nutzer ran? Auch klassische PR-Arbeit, gerade bis gestern Abend ist ein lustiges Gespräch gehabt dazu, wie mache ich eine sinnvolle App-Vermarktung? Okay, ich meine, so viele Autoren sind es ja nicht, die über den Kram blocken, aber da ist halt, oder auch Schreiben in Magazinen, also wie komme ich an die ran, wie kann ich in ihren Ausgabenfeld, in ihren Rettungsbereich fallen, etc. pp. Also einfach nicht nur versuchen, über Google Traffic zu bekommen. Ich benutze allerdings Google mittlerweile sehr schön als Rechercheinstrument, weil ganz ernst, wenn du dir so einen schönen Ad-Hoc-Sichtbarkeitsindex ermittelst, also wir haben da unsere eigene Software, mit der ich das einfach machen kann, da schmeiße ich mal so meine Keywords mit so einem Gewichten rein und dann rechnet der mir ad hoc einen Sichtbarkeitsindex auf die ganzen Domains, die dran rankommen. Und dann sehe ich halt auch genau, welche Webseiten jetzt zu meinem Themenbereich gefunden werden. Und viele davon sind ad-vermarktet. Und das, teilweise ist es einfach billiger, sich dort einzukaufen, als selber zu ranken. Also ich kann ja einfach dort sein, wo ich weiß, wo die Nutzer rauskommen, die nach einem Produkt suchen.
Ah, okay.
Dann rufe ich an und sage, ich möchte bei dir Werbung machen, nicht auf deiner Startseite, sondern genau auf diesem fucking Artikel, okay? Nur da.
Wow. Und das ist natürlich günstiger und fokussierter wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich ist der TKP höher. Ich bezahle auch wesentlich mehr, weil es sind ja auch nicht tausende von Impressions, die ich haben muss.
Ja, richtig.
Und die auch nicht kommen an der Stelle. Aber das ist sehr schön. Das ist also auch mal so eine Sache von wegen einfach mal um die Ecke denken.
Wie sind die Erfahrungen bei den Webmastern, dass die da mitmachen, auf Artikel- oder Kategorieebene einen Banner zu schalten? Eher positiv oder sehr kompliziert? Umständlich?
Ja, unterschiedlich.
Ja.
Also es gibt viele, die wollen auch halt per se nicht vermarktet werden. Andere haben damit gar kein Problem, weil du machst es dann halt irgendwie, sag, komm hier am Ende des Artikels. Also nicht bitte rechte Seitbar oder so eine Scheiße, da sowieso nie bitte, weil da steht ja Standardwerbung drin rum, da gehst du unter, sondern wenn das ein Artikel ist, der auch noch zu meinem Thema passt, dann möchte ich dir gerne am Ende vom Artikel stehen. Dann sind Leute nämlich falsch beim Lesen. Und
richtig.
Sonst keiner mehr.
Richtig.
Der blinkt. Da bin ich alleine, der blinkt. Fertig. Und da die da meistens keine Standardwerbung haben, können die so ein Einzelding gerade noch reinklemmen. Das geht schon. Und dann macht man denen einen Einzeldeal, der sagt hier einmalig oder es gibt whatever, weißt du, und der muss ja kein Tracking aufsetzen, kann gar nichts. Selber kannst bei dir durchmessen, ob da drüber Leute kommen über den Link. Wenn nicht, kannst du ihn auch wieder raustun. Also jetzt kein Linkbuilding-Thema an der Stelle.
Klar.
Kann auch gerne nur Follow machen, das ist eigentlich halt, darum geht's nicht, sondern möchte da wirklich mit seiner Message da sein.
Ja. Cool.
Genau. Also ganz einfache Geschichte einfach. Man kann aber auch genauso gucken, und das ist auch sehr schön, das machen wir gleich, wir ziehen auch gleich raus und gucken, welche Autorenprofile kommen dann jetzt in dieser SERP-Cloud, die man zu meiner Keyword-Cloud gefunden wird, eigentlich regelmäßig vor. Mhm. Das ist auch schön. Und dann kannst du nur gucken, was sind die so, wo tun die rum, haben die ein Amazon-Profil, haben die eine Wishliste etc. pp. Du weißt, was man halt so macht im Social Engineering. Und du sagst, die Leute will ich jetzt irgendwie annerven und dann passt das.
Annerven im Sinne von glücklich machen.
Genau. Exakt. These 2, Social Marketing gewinnt an Bedeutung. Tobi, meinst du, die Welt wird sozialer?
Sagen wir es mal so, also wir werden, glaube ich, offline asozialer und einfach nur online geht mehr Traffic, aber an der Sozialität gewinnt da nichts. Was, glaube ich, der Frank damit sagen will, klar wird Google Plus nach wie vor wieder Feuer geben müssen, weil sie irgendwie versuchen wollen, sich nicht den Rang ablaufen zu lassen. Aber ich glaube, das ist eine Kuh, die wir nicht unbedingt nochmal übers Eis oder durch eine Sau, die man durchs Dorf tragen muss. Social Media wird natürlich immer ein bisschen mehr zunehmen. Wobei ich irgendwo schon mal eine Statistik gesehen habe, dass die Zunahme, also das Userwachstum schon wieder stagniert. Ja, also das durchschnittliche Userwachstum pro Monat pro Plattform. Also das ist noch nicht, weiß aber nicht mehr, auf welche Plattform sich das bezogen hat. Dass Social Media, also wenn man Social Media startet, man ein sauberes Themenkonzept hat, man redaktionell an den User denkt und nicht irgendwie Werbung pusht. Ich glaube, das ist sowas von 2010, das braucht man nicht mehr sagen. Aber dass es intelligenter wird, sich auf die Zielgruppe zu fokussieren und thematisch nicht unbedingt es im Fokus stehen sollte, zu verkaufen, sondern vielleicht eher eine Message rüberzubringen, sich zu platzieren als Experte. Ich meine, da erzähle ich auch nur das, was der Björn auch immer wieder erzählt und vollkommen recht hat. Das wird halt umso wichtiger. Das heißt, intelligentes Social Marketing sehr gerne. Alles andere bitte Budgets in Linkkauf stecken. Oder Linkabbau. Linkabbau, genau. Entschuldigung.
Genau. Ja. Kauft mehr Links.
Macht weniger Social. Oder genau. Disavowt einfach alles und dann hofft, dass es klappt. Ja.
Genau.
Das fand ich auch so toll von Markus Tandler. Als aber der SEO.com die Keynote gehalten hat, wo er gesagt hat, ja, Vorsicht, ey, bloß nicht unbedingt auf den Knopf drücken, wisst ihr überhaupt, was da kommt? Da kommt nochmal eine Seite, die da sagt, seid ihr ganz sicher, dass sie sich damit auskennen, ja? Ja, da musste ich echt lachen. Ein paar wussten gar nicht, dass da nochmal eine Seite zwischen hinten kommt. Und ja, okay, aber so viel dazu. Das hat mich gerade, fand ich cool. Hat er echt gut gemacht.
Ja. Das stimmt. Wobei, ich hatte nur gehört, ich war noch im Bett.
Ah, oh, was? An einem Samstag? Wann war denn das? Freitag?
Freitag.
Freitag, genau.
Ja. Nee, ich habe ja mit dem Hendrik Täbeck zusammen den Vortrag gehalten. An der Stelle riesen Dank an Hendrik, der war super gut. Wir haben uns dann beim Frühstück nochmal durch das ganze Thema durchgegangen, weil wir vorher keine Zeit hatten, uns abzusprechen. Er wohnt ja eigentlich in Hamburg. Ich bin in Berlin damals rumgereist, hat uns aus der Ferne irgendwie zusammen gemacht, hat auch sehr gut funktioniert. Wir mussten dann nochmal alles zusammen durchgehen. Dann haben wir gesagt, okay, komm, gehen wir, treffen wir uns um 9 zum Frühstücken sozusagen und gehen dann in Ruhe alles durch, weil wir mal 11 dran waren.
Ah, okay, ja, macht das.
Dementsprechend war ich da nicht da.
Okay, ja, ich habe deinen Vortrag leider verpasst, weil ich, doch, habe ich verpasst, du warst in Raum 2 wahrscheinlich, oder in Track 2?
Ja,
zwei.
Der großartige Marcel hat uns anmoderiert.
Ah, super.
War extrem gut, hat richtig Spaß gemacht und, ja, Marcel, ich meine, man kennt ja auch seinen Podcast, ist einfach...
Ja, ich muss auch viel, viel lachen.
Extrem sozial kompetenter Mensch, also macht richtig Spaß.
Ja, mit Marcel, Dominik Wojcik, bin ich im Taxi gesessen und wir haben echt, es waren zwar nur 15 Minuten, aber es war gefühlte 2 Stunden Dauerlachen, haben uns echt gut amüsiert. Also Grüße an den Dominik und den Marcel an der Stelle auch. Hat echt Spaß gemacht mit euch.
Genau. Genau. Also ganz wichtig allerdings kann man hier sagen, Social Marketing ist halt eben nicht, dass ich Social Media betreibe, damit ich Links generiere, wie er es ja auch schreibt, sondern einfach, um den Kanal gerecht zu werden. Da auch ein bisschen denken an so Open Craft Protokoll, ihr könnt einer Seite durchaus einen anderen Titel für Facebook mitgeben als für Google. Macht Sinn, weil es macht nicht immer, das sind verschiedene Medien. Google sachlich, Flugzeugabsturz, 15 Tote, liked sich nicht so gut. Da muss man sagen, Flugzeugabsturz, 3 Überlebende. Also,
cool, nice.
Exakt. Also einfach mal gucken, dass man da den richtigen Dreh rumbekommt. Das macht durchaus Sinn, dass man also den Kanal auch als eigenen begreift und eigen bedient. Und da auch ein Facebook ist was komplett anderes als ein Google Plus. Von der Nutzergruppe, von den Sachen, die funktionieren, von den Themen, die laufen. Aber da halt einfach seinen Weg finden, wie er passt. Und er passt halt auch nicht zu jedem Thema. Also im B2B-Bereich wird es schon teilweise etwas schwerer, wenn man da keinen Weg findet. Und es gibt andere Kanäle, die größer sind. Genau.
Super. Ja, ich glaube, jetzt kommt eines der größten Themen, die dieses Jahr für Furore gesorgt haben und ein Mensch dadurch in den Fokus gerückt ist, sogar so sehr, dass von ihm schon Bilder gemalt werden.
Genau, zwar SEO Kratzer himself.
WDFPIDF.
Mal ich jetzt, null.
Mal null, genau. Und davon noch hoch minus eins.
Genau.
Geht nämlich WDF geteilt durch. Naja, genau. Es geht um die Within Document Frequency und Inverse Document Frequency. Eine auf fast rein mathematisch basierte Berechnung, wie man einen Inhalt, jetzt musst du mich gleich wahrscheinlich korrigieren, einen Text oder Inhalt aufbereitet, um nicht nur irgendwie Keyword Density zu haben, x Prozent Risikolebensversicherung, sondern es geht vielmehr darum, den für Google wertvollsten Artikel zu haben und für den User natürlich auch relevantesten, aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, Vor- und Nachteile und immer wieder regelmäßig an einem Artikel zu arbeiten, dass man auch die QDF, also Quality Deserves Freshness, mit irgendwie als Signal rausschickt. Zusätzlich zu anderen 100 Faktoren, die der Karl in seinen Folien hat. Aber was so die Mathematik angeht, geht es da, glaube ich, genau darum. Wie würdest du das mal beschreiben für jemand, der sagt, du, Jens, was ist eigentlich WDF, IDF?
Also WDF-IDF ist ein schlichter Text Information Retrieval Algorithmus aus den 70ern. Ist im Kern fast bei jedem Text Retrieval Maschine mit drinnen, weil es eine sehr effiziente Art und Weise ist, mit dem man Texte indexieren und ranken kann. Ruhe ich mal ganz kurz aus. Ich weiß nicht, ob du sowas mal gehört hast, so von wegen so Boolean-Operatoren und sowas, End-Or-Verknüpfung, so ein Gedöns,
kennst du? Ja, klar.
Okay. So, sowas machst du an eine Datenbank. Schickst du an eine Datenbank ab, dann kriegst du was zurück. Die Datenbank liefert dir aber nur eine Treffermenge. Mit End und Or als der Mengenlehre hast du kein Ranking.
Richtig.
Du hast nur eine Menge. Was eine Suchmaschine macht oder ein Information Retrieval System, wenn wir mal Suchmaschine nicht verwenden, es gab ja einen Begriff schon für so Technologien, bevor es das Web gab, der hieß sowas Information Retrieval System. Was die machen müssen, ist eine Reihenfolge in die Dokumente zu bekommen. Und dazu berechnet eine Textmaschine, und das ist auch ein WDF, PIDF, ist ein Algorithmus zur Definition einer Ähnlichkeit eines Dokuments gegenüber einem anderen Dokument. Du berechnest nämlich keine Relevanz, sondern du berechnest Ähnlichkeiten. Und zwar, das eine Dokument kann eine Suchanfrage sein, das ist auch ein Dokument im Sinne eines Information Retrieval Systems. So, wenn du dann schreibst, eine Suchanfrage mit nur einem Wort, ist halt ein relativ kurzes Dokument, der kann aber auch 3 oder 4 Wörter haben. Dann machst du daraus einen Dokumentenvektor, eben über WDF P mal IDF, und der Vektor hängt an der Anzahl der Wörter, die in einem Index sind, ab. So viele Dimensionen hat der.
Ja.
Jetzt sind wir im Star Trek-Universum angelangt.
Cool.
Und jetzt kommen die Tachyonen noch ins Spiel. Nee, Quatsch.
Moment, was ist mit den Borgs?
Exakt. So, und jetzt hast du das Problem, wenn du jetzt, dass du, wenn du indexierst, du zum Beispiel Begriffe drin hast, die fast, die keine, also du möchtest es ja als allererstes erstmal wissen, welche Dokumente auch bei einer Textsystem gehören zu meinem Treffern dazu und welche nicht. Und als zweites möchtest du wissen, welche von diesen Wörtern, die ich habe, helfen mir, den Inhalt zu erkennen, also haben eine diskriminierende Wirkung, weil die trennen wichtige Dokumente von unwichtigen, deswegen diskriminieren. Also diskriminieren heißt einfach nur trennen, das ist nichts Böses, sondern ich trenne den einen, die guten, weißt du, Inception, die schlechte ins Trip und so weiter, Diskriminierung. Und über IDF kannst du diese Wörter nämlich eindeutig dadurch bestimmen, welche einen diskriminierenden Faktor haben zu meiner jeweiligen Suchanfrage. Beispiel oder andersrum, praktischerweise führt das dazu, dass eine Suchmaschine keine Stopwortlisten führen muss. Die werden nämlich durch IDF automatisch erledigt. Weil du sagst ja, ich teile die Vorkommen meines Wortes durch die Anzahl der Dokumente, in dem das Wort vorkommt. So, und in Deutsch ist so, dass der, die das in jedem Dokument vorkommt. Das heißt, du sagst dann, das Wort der hat eine viel höhere Termfrequenz wie jedes andere Wort in deinem Text. Egal, was du dir für Mühe gibst, weil die kommt dann wahrscheinlich auf 3 oder 4 oder 5%, weil das Wort so oft benutzt wird und wahrscheinlich noch höher. Aber, also da sagst du, das Wort kommt irgendwie 80 Mal in meinem Text vor, weil es ein langer Text ist, steht 80 Mal und drin. Aber es steht in allen 80 Milliarden Dokumenten drin. Also 80 geteilt durch 80 Milliarden ist nahezu null, richtig?
Richtig.
So, und durch diesen IDF werden zum Beispiel, deswegen sehr effizient, musst du keine Stopwortlisten führen, weil alle Stopworte erleben sich von sich selbst, weil die in jedem Dokument drinstehen.
Ah, okay.
Und wenn du jetzt natürlich 80 Sprachen im Index hast, musst du dir jetzt keinen Chinesen holen und sonst was, du musst irgendwie Algorithmen drüber laufen lassen. Was übrigens auch doof ist, wenn du Stopwörter entfernst, wenn du nämlich so einen NIR-Operatoren hast, ist nahe von, dann fehlen dir die Wörter, um das zu berechnen. Also lässt du die eigentlich im Index drin, also Daten im Speicher ist eh kein Problem und negierst die in deinem Rank-Algorithmus eben durch das IDF. So, jetzt ist das Problem allerdings, dass du damit Wörter, die sehr selten sind, sehr stark reinschlagen in dein Ranking. Sonst kannst du deinen Textprovider-Jungs den Befehl geben, schreib mir einen Text mit einer Termfrequenz, wo SEO 3% ist. So, dann schreiben die SEO, hat 3%, jetzt steht aber SEO in 1 Million Dokumenten, also hast du eben diese 8-mal, die es vorgekommen ist, geteilt durch diese 1 Million, ist halt 8 geteilt durch 1 Million. Und dann hast du den WDF-IDF-Wert. Ich habe jetzt die ganzen Logarithmen weggelassen, damit ich es einfacher erzählen kann. Also Karl, wenn du das hörst, nicht erschießen. Ich habe jetzt mal ein CF-IDF genommen, weil es einfacher verbal zu erklären ist, das müsste ich hier ständig mit vielen Kommazahlen und dann hört mir keiner mehr zu. Ihr denkt, ich würde Telefonbuch vorlesen,
das macht auch keinen Spaß. Nur zur Info, Jens, an der Stelle können wir jetzt Geld verlangen für den Podcast.
Okay, sehr gut. Jetzt kommst du aber, schreibst du aus Versehen irgendwie Holde Maid. Okay? Mhm. Und jetzt kommt diese Mehrwortkombi Holde Maid, kommt vielleicht nur in 100 Dokumenten vor und steht bei dir genau einmal in deinem Dokument. Da steht dann aber 1 geteilt durch 100 ist 1/100. Aber 8-mal, wo SEO vorkommt, geteilt durch 1 Million ist weit weniger als 1/100. Und dann ist dieses Wort, nämlich eben Holde Maid, in deinem Dokument das stärkste Wort. Obwohl es bei dir, wenn du einen Text schreibst, nur einmal drin steht.
Richtig.
So, und deswegen ist WDF, IDF oder sowas die Erklärung, weil man manchmal dafür sagt, wieso wenke ich denn dafür, das steht doch hier nur einmal und den Scheiß, der weiß, optimiert hab, da komme ich ums Verrecken nicht hoch. Da hast du deinen Vektor falsch aufgesetzt, weil du aus Versehen ein Wort benommen hast, was sonst sehr selten verwendet wird.
Gut,
dann zerschießt du dir deine komplette Relevanz einfach. Ganz trivial. So, und was jetzt Karl versucht zu machen, und das ist relativ kompliziert, da brauchst du nochmal 4 Stunden, ist aber eigentlich erstmal zu sagen, du brauchst halt diesen IDF-Wert von deinem Wert, weil ansonsten mit der reinen Termfrequenz alleine kriegst du es halt nicht hin, weil dir kann immer sowas passieren. Und wenn du dir danach alle Wörter anschaust in deinem Text, die mit drin sind und die von allen Top 10 definieren oder 100, die du drin hast, durchrechnest, dann findest du halt solche Beruf-Keywords, die du halt brauchst, die ja wohl jeder hat, die einen ziemlich hohen Wert haben, die wohl offensichtlich das Thema an sich beschreiben, die Google erstmal erwartet, aufgrund des jetzigen Dokumentenkorpus, damit du kein Spam bist. Das ist ja eine neue Problematik, die du hast, dass du, also ein normales Informational-Typ hat mit Spam keine Probleme, weil Wissenschaftler in ihrem Dokumentenkorpus in der Regel sich nicht selber bespammen. Deswegen musst du erstmal über diesen Spam-Filter rauskommen. Und danach ist die Frage, ob du einen neuen Themencluster aufziehen kannst. Aber das ist dann etwas für die nächste Sendung, weil sonst reden wir hier noch 4 Stunden.
Richtig. Also wie gesagt, also Vielleicht können wir es nochmal runterbrechen, was sich wirklich verändert aufgrund dieses Trends WDF, IDF. Die Tool-Anbieter da draußen, wie beispielsweise onpage.org oder SEOLIZE oder natürlich auch Karl Kratzes System, bieten die Funktion an. Nur muss man an der Stelle sagen, Karl hat sein Tool irgendwie schon viele Jahre länger, wohl als die anderen, und da sind schon die Kinderkrankheiten weitestgehend weg. So Zitat von ihm, persönlichen Gespräch zu mir. Ich habe auch schon ein bisschen rumgespielt mit der Onpage WDF-IDF-Funktion sowie von die von SEOLIZE und habe da gerade auch ein paar Tests am Laufen. Habe mich da auch mit dem Julian, also dem SEOkratie, unterhalten. Habe mir auch ein paar coole Sachen gezeigt, die er gerade testet und auf seinen Seiten. Ja, weiß nicht, hast du da auch schon Tests gefahren oder wahrscheinlich arbeitest du damit schon seit 17 Jahren? Nee, also als Trend für nächstes Jahr, was kommt auf uns zu? Es wird wichtiger, Texte, also Keyword Density ist auf jeden Fall tot, wenn man noch ansatzweise ranken möchte zu harten Begriffen. Das kann man bestätigen an der Stelle.
An der Stelle ist eigentlich viel interessanter, nicht die Formel, sondern da muss man sich den kompletten Text anhören, also oder auch so einen ganzen Workshop vom Karl geben. Da sind natürlich auch viele andere Faktoren. Sein Landingpage ist ja auch extrem gut Conversion optimiert. Er zieht Stories hoch, Storytelling, der ganze Kram, der dazugehört. Das ist ja schon ein bisschen mehr als einfach nur, ich habe einen Text geschrieben. Mein Thema ist und bleibt bei der Geschichte, ich schreibe Texte, die von Nutzer interessant sind. Ich habe mich noch nie um Termfrequenzen gekümmert, außer versuchen, die übers Template zu erschlagen. Aber wieder ein anderes Thema. aber ich kümmere mich jetzt auch um WDF, IDF nicht großartig in dem Sinne, weil ich einfach ich versuche meine Information, also ganze, nicht eine einzelne Seite zu optimieren, sondern die kompletten Systeme. Und was er macht, ist ja wirklich Landingpage SEO, so was komplett anderes. Ich versuche so eine, also, das, für eine Einzelseite SEO würde ich mich auch nie selber beauftragen, weil ich das nicht mein Ding ist. Sondern wir versuchen halt eher komplette Systeme zu optimieren, oder komplette Websites als Ganzes und sagen, okay, wir wollen in Summe die Ranking-Keywords massiv erhöhen, versuchen halt die Rankings, die irgendwo hinten dort in den vorderen Bereich zu ziehen, um den Gesamttraffic oder einfach den Umsatz zu optimieren. Das sind halt die Zahlen, auf die wir schauen. Ich schaue selten auf eigene einzelne Keywords. Das macht halt auch nicht in jedem Use Case Sinn. Wenn ich jetzt einfach einen Bereich mache wie Autoversicherung, dann habe ich halt nur 3-4 Keywords. Dann würde ich mich aber auch nicht beauftragen. Also deswegen, wenn man sagt, was erzählt denn da? In meinem Geschäft geht das nicht. Richtig, es geht nicht in jedem Geschäft, aber wenn du ein großer Verlag bist, wenn du ein großer Shop bist, dann optimierst du nicht auf Einzel-Keyword-Ebene rum. Und dann musst du das Ganze halt eben systemisch erschlagen. Nichtsdestotrotz ist so ein WDF-IDF mal sehr lustig, weil das reicht dir aber auch schon, wenn du eine normale Termfrequenz dir anschaust, du oft Artefakte in Systemen hast. Also ein Klassiker ist zum Beispiel, dass du auf Seiten mit Ergebnissen drauf, also das ist so eine Kategorieseite zum Beispiel, und da sagst du, da steht dann zum Beispiel immer, da hast du dann einfach 10 Ergebnisse drauf, also ich bin zum Beispiel in Schuhladen und dann geht's dann um irgendwie Ballerinas und dann hast du dann 10 Ballerinas drauf, hast immer die Texte Ballerina 1, 2, 3, 4, 5, also fällt ja irgendwie kein sinnvoller Schuh ein, ich bin ein bisschen spät schon.
So, Stiefeletten,
genau, oder meinst du, okay. Stiefeletten oder irgendetwas, und dann schreibst du halt oben hin und würdest dann zum Beispiel, gibt's ja manchmal bei jedem Einzelnen nochmal so ein Mini-Breadcrumb, wo das Produkt genau liegt, mit reinschreiben. Und dann hast du natürlich, dann ist natürlich das meistgenannte Wort dann die in diesen Breadcrumbs vorkommen und nicht die in den Texten, die du geschrieben hast. Also du hast oft Keyword, also Termfrequenzen in Templates massiv nach oben geschossen, ohne dass du es wolltest.
Ja, das sieht man ja auch, wenn man die ganzen Tools nutzt, wenn da irgendwo in den Warenkorb oder sowas steht, dann ist ja klar, der Begriff halt einfach da ist und du kannst ihn dann nicht wirklich...
Genau. Und das wird zum Beispiel 10-mal, weil das Produkt direkt reinlegen kannst, steht 10-mal in den Warenkorb reinlegen.
Ja.
So, oder wenn du sagst, okay, ich mache gleich 50 Treffer, dann hast du 50-mal in den Warenkorb. Also, ja, dann kannst du dich totschreiben, wie du willst. Du kriegst das Dokument nie mehr auf irgendetwas anderes geruppelt. Oder geil war bei uns, wir hatten mal so Tabellen, also wir hatten mal bei im Video das Thema, das war aber schon ewig her, weil da war das Layout noch in Tabellen. Also ihr wisst damals, wenn man Layout noch, weil man Div noch nicht kannte und es war einem so komisch, weil DIV, das klang irgendwie komisch, hat man noch mit Tabellen gearbeitet damals.
DIV, genau.
Genau. dementsprechend hatten wir dann so das Snippet so geändert, dass am Ende stand dann halt einfach mehr. Also Video, also ein Bild von vom Film, ein kleiner Text und dann mehr. Dann war Table zu. Dann ging Table Beat, also dann war es der Table Data zu. Dann ging das dann ging das nächste Table Data auf und es fing wieder oben an und dann stand dann Preis 4,83 Euro oder so etwas. Und da stand natürlich im Quelltext mehr Preis.
Oh, und verstehe.
Wir haben auch zu, mehr Preis, glaube ich, alle 100 Treffer bei Google. nur du kriegst halt den Scheiß auf nichts anderes mehr gewankt. Also weil Google denkt, das ist jetzt alles hier mehr Preis. Was jetzt natürlich auch nicht so sinnvoll ist, von der Markenkommunikation her. Aber mehr Preis, ich meine, immerhin mal alles gehabt. Also SERP Domination zu mehr Preis.
Und habt ihr dann auch über den Kanal Umsatz gemacht? Downloads gehabt oder was auch immer?
Nee, damals waren wir noch Tracking befreit. Also das war noch die Zeit, wo wir komplett zielbefreit waren, sondern einfach so vor uns hin optimiert hatten, wie wir Lust hatten.
Boah, was für eine tolle Zeit.
Wahnsinn,
gell? Wie jeden Tag die Low-Hanging Fruits gefressen. Okay.
Genau. Und einfach auch wild mit Behauptungen gelebt. Das war geil. Noch Leute anschreien können. Nicht beweisen müssen, sagen, du Arschloch, Pappnase, geh studieren, wenn du deinen Job nicht kannst. Und einfach mal richtig Amok laufen. Macht Spaß.
Ja, du musst dann sagen, ja, mach dir das, was du machst, Spaß. Ja, warum lernst du es dann nicht?
Genau. Kauf dir ein Buch, wenn du lesen kannst.
Exakt. Sehr schön. Cool.
Genau, das haben wir als nächstes. Linkaufbau bleibt knifflig. Ich glaube, dem ist wenig hinzuzufügen. Ich glaube, das Einfache, ich gebe Geld aus und kaufe mir Link-Thema, sollte dann auch hoffentlich irgendwann demnächst durch sein. Gute Inbound-Marketing-Strategien, gute Content-Strategien, Mehrwerte schaffen, die gerne verlinkt werden, gute Tools bauen. Einfach Marketing-Kanal. Mein Problem ist natürlich auch, und das ihr sagt alle, oh Mann, ja, das ist ja alles teuer. Ja, es ist teuer, aber die Idee, dass man mit 500 Euro einen Kanal befeuern kann, der im SEA mal das hundertfache am Budget hat, ist halt auch einfach bescheuert.
Ah, wie schön, wenn du das so glatt aussprichst. Aber ganz ehrlich, du hast doch heutzutage auch immer wieder die Schwierigkeit zu argumentieren, dass SEO nicht ganz einfach und auch nicht ganz billig ist. Oder hast du nicht auch Anfragen, die sagen, für 1000, 1500 Euro SEO für XY in dem Bereich ist natürlich richtig hart, ja?
Dann sage ich halt, dann müsst ihr woanders hingehen. Also SEO, sage ich auch immer, kostet echtes Geld, ist ein richtiger Marketingkanal, ist ein Kanal, wo ich Demand abgreifen kann, der da ist. Also das heißt, dahingegen wird er immer sehr effizient bleiben. Man sollte sich auch schon mal überlegen, übrigens an der Stelle, wenn ich zum Keyword ranke, wie bla 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 hier Stiefeletten kaufen und habe da eine Conversion Rate von 1,5%, dann würde ich mir vielleicht auch erstmal mit meiner Seite auseinandersetzen, weil Leute kommen mit einem Produktwunsch und dann brauche ich Conversion Rate weit über, die müssen zweistellig weit nach oben sein. Ansonsten stimmt was auf meiner Seite gar nicht.
Ja, aber die Maßnahme würdest du schon auch bei SEO platzieren oder ist das für dich separat gesehen, Conversion-Optimierung?
Nee, das ist, ich sehe das immer ganzheitlich. Also ich ja. Nehme natürlich dann einen Spezialisten auch mit rein, ist jetzt nicht mein Favorite-Thema, aber man braucht eine Strategie.
Ja, das ist schön.
Muss ganzheitlich sein. Ansonsten braucht man Fachpersonal an jeder Ecke, wie immer. Ich meine, der Stratege sagt, was man macht und die Operativen sagen, wie man es macht.
Ja, korrekt.
Ich bin auf der Was-Seite. So, und aber auch ansonsten natürlich, wenn du siehst, was halt in Werbekampagnen, im TV, im Print und sonst was ausgegeben wird, dann sag ich, Kinders, dann lass uns das Geld nehmen und lass uns doch mal wirklich einen guten Ratgeber schreiben, den Leute auch haben wollen, lass uns den verteilen. Der spricht ja auch immer Sascha Ebach immer an der Stelle drüber. Aber an der Stelle kann man wirklich nur sagen, sowas muss halt wirklich mit entsprechenden Mitteln und dann auch nicht nur produzieren und hinlegen, sondern braucht man eine gute Seeding-Strategie, man muss mit seinen PR-Leuten reden, die sind sowieso schon da und werden bezahlt und sind gute Leute, dann lass man die halt mal einbinden und dann kann man auch was Schönes hinbekommen, aber zu sagen, ich kaufe auf irgendwelchen zum Link-Building erzeugten Blogs irgendwelche Links und hoffe dann, kann halt dann mit 1000 Euro einen Marketingkanal befeuern, der mir 500.000 Leute bringt, das ist halt Bullshit.
Ja, korrekt.
So ist das. Was haben wir noch? Google Plus ist das neue Dick, das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber es wird wichtig. Also es wird auf jeden Fall und zwar nicht nur so, sondern für mich ist das Thema Author Rank halt auch das Thema in 2013 und kommenden Jahren.
Na, vielleicht an der Stelle Google Plus, das neue Dick, der Frank nimmt hier Bezug auf den Vortrag von Markus Tobe auf der SEO.com. Er hat im Prinzip drei Inhaltsseiten gehabt, die von nirgendwo verlinkt wurden, auch nicht in den Index kamen und dann hat er angefangen, zuerst Twitter, dann Facebook, dann Google Plus zu beschießen und bei Facebook hat er irgendwie über 200 Likes gebraucht, Trusted Likes anscheinend, nicht gekaufte, bis das Ding im Index war. Bei Twitter waren es mehrere Dutzend und es hat nur drei Pluses benötigt, um die Seite in den Index zu bekommen. So viel mal als theoretische Ausgangslage des Testings, hat damit eigentlich nachweisen wollen, dass Google Plus jetzt schon dafür zuständig ist, dass deine Seite schneller indexiert wird und dass Google die Plus-Daten irgendwie wohl doch fürs Ranking mitverwenden wird. Genau. Deswegen wahrscheinlich Google Plus das neue Dick an der Stelle. War auch ein super Vortrag von Markus, sehr, obwohl er noch komplett die kaputte Stimme hatte vom Tool-Battle davor, hat er echt noch sich hingerissen und hat dann richtig coolen Vortrag gehalten. Ja, war echt klasse.
Genau. Und deswegen kommt auch gleich als nächstes Trust in jeder Hinsicht. Da beziehe ich auch nochmal auf den Vortrag von Markus, aber das ist einfach das Ding schlechthin. AuthorRank, allein schon, weil man den Autor in die SERP bekommt, ist natürlich eine sehr schöne Geschichte, aber dann natürlich wirklich, wie verhält sich denn der eigene Autor, weil natürlich bei irgendeinem, wo mein Gesicht da ist, könnte er uns verrecken, kein Link bei mir kaufen, geht einfach nicht. Also da stehe ich mit meinem Namen drin und dann ist das so und das wird bei vielen anderen auch so sein. Und wenn sich das mal durchsetzt und in dem Bloggerbereich setzt sich ja relativ schnell durch, dann ist es so eine Sache, wo man sagen kann, okay, damit kriegt man wahrscheinlich mittelfristig wirklich wieder Qualität in den Linkgraf rein, weil man halt einfach den Faktor dafür hat.
Ja, das wird aber noch eine Zeit lang dauern, weil es immer noch andere Linkschleudern gibt, die ihre Linkanfragen, ohne dass sie ein Autorenbild haben oder denken, es zu brauchen, rausgehen. Also ich glaube, das wird noch eine Zeit lang dauern und diese gekauften Links, das wird auch noch 2013, 2014 funktionieren. Es sei denn, Disclaimer, Klammer auf, Google wird nächstes Jahr nochmal den Hammer bringen, was Links Avowing oder Links Trust Einschätzung geht. Also das, ich meine, du weißt es ja selbst, 2011 mehr Ranking Changes als die 10 Jahre davor in Summe. 2012 irgendwie doppelt so viele wie 2011. Und ich glaube, 2013 wird nicht, also da werden sie sich nicht ausruhen, ganz im Gegenteil. Die wollen uns ja auf die Füße klopfen und sagen, hey, mach coole Texte, coole Inhalte. Also das ist hier wirklich dann nur noch um das Thema Trust, Content und User geht.
Das stimmt.
Wie immer eigentlich, ja. Eigentlich ist immer das Gleiche. Ja. Also Scheiß-Strategien und Scheiß-Operations bringen nichts. Billiges Zeug ist nichts wert. Auch nichts für die Nachhaltigkeit. Ist einfach so.
Genau. Und vor allem muss man ja gucken, wenn man so einen Kram halt macht, der irgendwie billig ist und mit dem später loswerden, dann richtig viel Arbeit. Also wenn man das Geld dann wieder sieht, wenn man sieht, dass das für panischhafte E-Mails verschickt werden, arme Blogger.
ich weiß nicht, wie viel bekommen. Ich hatte ja auch so ein paar kleine Schleuderblogs und ich habe echt krasse E-Mails bekommen. Also da wurde es dann wirklich, ist es Ihnen möglich, diesen Artikel innerhalb der nächsten 24 Stunden wenigstens den Link zu entfernen? Ja, also wirklich schön mit Zeitdruck und so. Also das kannte ich so gar nicht von relativ namhaften Unternehmen. Und deren Agenturen dann, also ja, macht man mal mit. Habe ich dann auch gemacht und einmal war ich so frech und habe gesagt, ja, Aufwandsentschädigung. Aber habe ich mich dann nicht getraut rauszuschicken. Ja. Den Link, du musst ja den Link irgendwie, das kostet dich auch wieder 5 Minuten, bis dich da eingeloggt hast und den Link gebraked. Schön intern verlinkt dann, den Juice nicht verloren. Hihi. Egal.
Genau. Und was haben wir als nächstes? Das Thema Tools. Also da haben wir ja dieses Jahr doch einiges gesehen. Ich glaube auch ein bisschen ist teilweise auch die Konkurrenzsituation etwas härter geworden im Umgang, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also jetzt auch nicht nur bei den großen Tools-Suiten, aber auch so oh Gott, es ist mir der Name entfallen, das darf doch gar nicht wahr sein.
Oh je, von wem sprichst du? Sprichst du von Link Research Tools, Xovi, Zeolytics, Netflix?
Hier den allerersten schon Namensstreit auch wissen da. Ich hab's gerade ganz zusammen, hab auch noch randständig verfolgt, weil ich eigentlich dafür keine Zeit habe. Ich fand es nur einfach irgendwie schade.
Oh, habe ich nicht mitbekommen.
Aber da war doch mal hier mit Linkbird und Link Butler hatten noch mal so ein, wer hat dem von dem anderen den Namen irgendwie ein oder so. Ich krieg's auch nicht, ich möchte auch gar nichts erzählen, ich hab da nur ganz oberflächlich verfolgt. Aber bei solchen Sachen denkt man schon immer so, huch, wo geht denn da die Szene eigentlich gerade hin. Aber klar, ist natürlich im Tool-Bereich, je mehr Kunden ist, das skaliert halt drüber, dann macht das natürlich auch, ist ein bisschen was anderes als im Consulting-Bereich. Da sagen die meisten, ich kriege keine Mitarbeiter mehr, bin eh zu, gehe woanders hin, weißt du. und so weiter. Und da geht natürlich einiges. Aber ansonsten, ich find's gut, dass immer mehr Tools rauskommen. Ich find's auch gut, dass wir für vielen Bereich verschiedene Tools haben, weil alle haben ihre Vor- und Nachteile. Ich habe oft, da haben wir ein komplettes Toolset darum fliegen, mit dem wir arbeiten. Und finde bei jedem Einzelnen, mit dem man sich dort unterhält, ob es ein Sören ist, ob es ein Johannes ist, ob es ein Markus ist, oder eben die Kollegen von Xovio, wie sie alle heißen, das ist super. Sie haben alle geile Ideen und die entwickeln ihre Tools alle so ein bisschen in eine andere Richtung. Dementsprechend ja, findet man auch jeweils immer so ein bisschen Lücken. Ist natürlich eine finanzielle Frage. Das ist richtig. Aber ab einer gewissen Größe ist es dann auch nicht mehr so teuer, wenn man sich überlegt, was ein Mitarbeiter kostet. Und da die alle verschiedene APIs haben, kann man auch, also wir haben oft, also wir arbeiten sehr viel mit Excel-Dashboards, wo wir einfach von verschiedenen Tools verschiedene Daten miteinander korrelieren und daraus dann weiterarbeiten, weil jeder Kunde hat, braucht halt auch ein bisschen was anderes. Ja, da die alle eine eigene Philosophie haben, machen sie mir alle Spaß. Dann natürlich auch sowas wie jetzt Captain OnPage, Strucker, auch da haben sie tolle Tools, mit denen man sehr gut arbeiten kann. Ich auch da mit beiden, weil beide haben verschiedene Schwerpunkte, die man einsetzen kann. Und ich bin mal gespannt, was noch alles kommt, aber ich bin halt auch so ein Datenfanat und Tools sind einfach cool.
Ja, definitiv. Definitiv.
Auch das sagt aber auch so, wobei er auftritt, wobei ich hier persönlich lieber Daten via API aus Tools ziehe. Also ganz klar, kein Tool ohne API, sonst macht es keinen Spaß.
Genau. Lasst euch das also gesagt sein, ihr Toolhersteller da draußen. Wenn ihr eine Empfehlung haben wollt, sorgt für eine API.
Genau. Ansonsten Prozessmanagement-Tool, das sehe ich jetzt nicht so sehr als, also ich meine, es gibt, also wo er sich für den SEO-Agenturprozess abbilden, es gibt sehr viele Prozessmanagement-Tools da draußen schon am Markt. Da nochmal jetzt reinzugehen, finde ich eher kläglich die Frage, und die haben auch alle APIs, das heißt, die Frage ist eher, ich nehme ein gutes Tool und bilde dann dort die Sachen rein. Das nochmal komplett neu zu entwickeln, davon gibt es schon echt sehr viele am Markt.
Ja.
Genau. Und ich bin mal gespannt, wie die sich alle internationalisieren. Also Searchmetrix ist da ja sehr, sehr stark dabei, Systrix auch ein bisschen. Aber ich denke mir halt gerade, ich finde es sehr beeindruckend, dass wir im internationalen Vergleich hier eine riesengroße Tooldichte haben, im Vergleich zu den anderen.
Heftig, also, oder? Heftig.
Was ja auch ein bisschen für die deutsche ingenieursmäßige Herangehen an die Sache war. Nicht die, die hier die megamäßig kreativen Linkbaits rasselweise runterrennen. Aber wenn du auf so US-Konferenz bist, da ist ja alles awesome. Alles awesome. Also egal was ist, Orson. So, aber wenn du dann sagst, hier, du, ich hab hier irgendwie 50.000 Keywords im Monitor, dann kommt dann zurück, Frage nur, wann liest du die ganzen Rankings? Sag ich, ja, nee, da macht man einen Index drauf. In wer? Kenne ich nicht.
ist das was von Graz?
Genau.
Gibt's da was von Ratiofarm?
Genau. Dementsprechend bin ich ja wirklich mal angetan, was da alles kommt, und wünschte halt auch den Deutschen relativ gut einen guten Erfolg, weil ich glaube, das haben sie einfach verdient. An der Stelle. Ja. Aber ich denke mir, Amerika ist auch der härteste Markt. Ich würde wahrscheinlich auch eher ein paar andere angehen, weil die sind ja doch auch ein bisschen, wenn es nicht aus Amerika ist, dann ist es nicht gut. So ein bisschen sehr eigen an der Stelle. Aber der stelle ich mir zumindest nicht für den einfachsten Markt vor. Aber ich habe auch ganz am Ende natürlich auch keine Ahnung von dem ganzen Geschäft.
Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn du dir in Amerika einen coolen, was auch immer, Marketing Operation Officer holst, der nur für den amerikanischen Markt ist, dann brauchst du eine Zugkraft, einen SEO, der irgendwie sagt, hey Jungs, Searchmetrix oder was auch immer, das Tool ist made for the USA. Wenn du da so einen Platz hier schon hast, der damit vorne rumrennt und das Ding vertreibt, einer, den jeder kennt, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Obama, Barack sagt, die sind cool, dann würden sie es doch eher jeder kaufen, und es wäre, glaube ich, egal aus der patriotistischen Sicht. SEOs sind ja sowieso alle total liberal, wenn du dir mal anschaust, wenn du auf der SEO-Com, habe ich auch zwei getroffen, die oder wenn die anderen Englischsprachigen als rüberkommen, ja, die sind auch immer total entspannt. Ja, und ja, ich glaube.
Freunde, super, ich liebe die. Also die sind schon, ja. Also auch so ein Will Wayner zum Beispiel auf der SMX, der war einfach absolute Granate.
Ich glaube, die würden dann auch, denen wäre es egal, wo das Tool herkommt. Die sagen dann, Hauptsache, ich komme mit meinem SEO weiter und das Ding hilft mir. Ja, aber trotzdem bin gespannt. Bei Searchmetrix gab es ja jetzt auch eine personelle Veränderung. Ich glaube, der Markus hat jetzt weiß ich leider keine Details mehr, aber da ist auf jeden Fall jemand dazugekommen, der hilft, das ganze Geschäft ein bisschen, ich glaube, zu internationalisieren. dort ihn
Ja,
zu
das stimmt, das
unterstützen.
stimmt.
Genau, ein bisschen den Rücken zu stärken, weil der Markus ja doch ziemlich geschäftig ist, ja.
Genau. Exakt. Was haben wir dann noch? Es gab hier einen sehr, sehr, sehr schönen Artikel. Jetzt sind wir mit dem mal durch. Jetzt glaube ich, wir springen jetzt zu dem eigentlich, der am Ende drin ist, weil das so umfangreich ist. Und wir haben jetzt für den jetzt schon so lange gebraucht, wenn wir es alle fünf durchgehen, senden wir wirklich morgen noch. deswegen springe ich mal zu dem, der ist wirklich sehr schön. Und zwar 16 SEO-Trends für 2013. Und zwar auf N-Explorer, SEO und Marketing-Blog. Und da ist es so, dass es ja die schöne Umfrage gab von RankSider, 52 SEO-Experten, ich hatte die Freude auch dabei zu sein, und zu den wichtigsten SEO-Trends von 2013 zu befragen. Und hier sind einfach mal die wichtigsten destilliert, weil kamen natürlich viele Doppelnennungen vor und dann sind die einfach in Reihenfolge ihrer Nennung drin. Und allererst ist werthaltiger Content mit 31 Nennungen von 52, also wohl von sehr vielen. Und da ganz klar, guter strukturierter Content kann ich nicht für 2 Cent pro Wort einkaufen. Und wenn ich halt etwas wenken will zu Kratzer im iPhone-Display, muss ich halt auch wissen, wie ich das Ding lösen kann und was zu tun ist. Und nicht zu schreiben, ein Kratzer in einem iPhone-Display befindet sich in der Regel auf dem Display eines iPhones oder sowas. Also,
klar,
kennen wir ja alle diese Text-Kacke. Damit kommt man halt dann auch nicht mehr viel weit, sondern man muss halt wirklich Texte haben, die aufs Thema einzahlen, und Content ist auch mehr als Text. Da kann auch mal eine gute erklärende PowerPoint dabei sein, ein kurzes Erklärvideo, ein kleiner Podcast, ein whatever, oder eine gute Bildershow, die erklärt, was ich jetzt, wie ich diesen blöden Kratzer jetzt wieder loswerde, wenn man es nicht nur textuell beschreiben kann. Zumindest mal die eine oder andere Skizze kann an der Stelle helfen. Da empfehle ich auch dringend immer den Podcast vom, die Artikel vom Martin Missfeld, die nicht nur sehr lang sind, sondern auch immer schön bebildert sind, zu sehen. Das ist halt einfach ein Musterbeispiel am guten Content. Und ja, das ist dann wieder scheiß teuer, aber ja, es ist Marketing. Langsam ist SEO einfach kein Spam mehr, sondern langsam wird es ein Marketingkanal und damit kostet der Scheiß halt mal Geld.
Richtig.
Also die Frage ist immer, möchte ich irgendeinen Kacktext haben, der auf meiner Brandseite ist? Kann ich das dann, kann ich denn damit erleben? Ich hatte da letztens auf der Search-Konferenz eine schöne Rückfrage gehabt, da hat einer gemeint zum Thema Duplicate Content. Und zwar war das eine Firma, die gefragt hat, also eine sehr bekannte deutsche Firma, die gefragt hat, ob sie Duplicate Content Probleme hat, wenn sie Texte hat, die Produkte beschreiben, die bei einer anderen Firma, also im Konkurrenten, auch so verwendet werden. Und wie viele sie davon übernehmen darf und wie viele eigen sein müssen.
Die Frage kenne ich.
Genau, ja. Und da habe ich gesagt, die Frage ist schon, hat schon eine komplett falsche Perspektive. Wollen Sie Ihren Kunden wirklich genau das Gleiche sagen, was Ihre Konkurrenten Ihren Kunden sagt, und findet das Ihre Markenführung okay? Wenn ja, sollten Sie dringend über Ihr Markenbild nachdenken. Wenn nein, haben Sie Ihre Antwort für das Problem.
Toll. Dankeschön für diese tolle, ich werde mir diese Antwort merken beim nächsten IHK-Vortrag, weil das kommt immer wieder. Ist es schlimm, wenn ich die Produkttexte von anderen Shops kopiere? Und wenn nein, wie weit muss ich sie verändern? Also die Frage kommt immer wieder. Ja, genau, super Antwort, sagen, das mit dem Markenbild. Oh, klasse.
Exakt, genau. Oder ganz einfach gesagt, wenn es Verkäufer ist, würden Sie den gleichen Verkäufer beschäftigen. Punkt. Exakt den gleichen zur gleichen Zeit. Also das ist es halt einfach. Meine Landingpage ist mein Verkäufer. Das ist die einzigste Plattform, die ich habe. Und wenn das exakt der Klon ist von dem Verkäufer vom Nachbarladen, dann ist das ziemlich bescheuert.
Richtig.
Genau. So, Punkt 2, Linkaufbau. Linkaufbau muss qualitativ hochwertiger sein und wird somit teurer, hat man ja auch schon gesagt. Übrigens meint er, kontinuierliche Linkbaits mit strategischem Seeding ist gleich Content Marketing, hat er auch nicht so unrecht, und das halt wirklich kontinuierlich ist, glaube ich, hier das Thema, weil viele sagen auch bei dem Thema Linkbaits ja oft so, komm, wir machen mal einen, dann machst du einen, sagst, aha, und jetzt? Weißt du, und nicht sagen, das ist ein Marketingansatz, den mache ich immer, ich mache ja auch nicht einen TV-Spot oder eine oder eine Zeitungsanzeige. Sondern es ist ein Kanal, der wird ordentlich budgetiert und dann werden die Sachen kontinuierlich gemacht. Also es ist ja auch hier, das an dem kleinen Wort kontinuierlich hängt wahrscheinlich an der Erfolg.
Ja, korrekt.
Exakt. User Behavior, sehr spannend, von wegen wirklich viele Daten einfließen zu dem Thema User Behavior, wie Bounce Rates, CTR, Verweildauer etc. pp. Ja klar, uns ist allen klar, Google hat da viele Daten und Wer sieht, dass man, ich hatte, wenn man schafft, mit SEO doch auch etwas, habe ich auch schon gehabt, Sachen sehr gut nach oben zu schieben mit ein paar kleineren Gags, die man mal so machen konnte. Wenn man dann allerdings dort nicht gut geklickt wurde, fällt man auch wieder runter. Wird man allerdings gut geklickt, bleibt man da. So eine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Okay.
Also relativ regelmäßig. Was an der Stelle ist. Ansonsten ist ja auch sehr schön zu sehen, dieses, dass ja, wenn du, also was ist eigentlich eine Bounce Rate? Immer die Frage, was ist eigentlich eine Bounce Rate? Weil gerade Blogs haben relativ hoch eine sehr hohe Bounce Rate.
Bounce Rate ist laut Analytics definiert durch die, also eine Seite, die der Nutzer sieht und dann abspringt. Genau. Im Gegensatz zu Ausstiegen, das ganz normale übliche Seiten sind, auf der der Nutzer nämlich die Seite verlässt. Dann redet man von Ausstiegen.
Genau. So, aber Google selber redet beim Bounce von was wieder was anderem, lustigerweise.
Oh echt? Wusste ich gar nicht. Ja. Schieß los.
Beziehungsweise man kann es sehen, wir vermuten es, wir wissen es ja nicht, sagen uns ja nichts. Aber ganz jetzt vom Nutzerverhalten, ich komme auf einen guten Blogartikel von Martin Missfeld und wenn ich bis ich unten gelesen habe, ist mein Arbeitstag zu Ende, dann werde ich keinen zweiten mehr lesen.
Ja.
Trotzdem war der Artikel gut und trotzdem war ich zufrieden und bin danach zurück zu Google gegangen oder habe meinen Rechner runtergefahren, weil der Arbeitstag zu Ende war. Mhm. Dann bin ich allerdings eigentlich nicht gebounced, weil ich bin zwar laut Definition von Google Analytics einen Artikel gesehen und zurück, aber ich habe mich mit dem Artikel sehr lange beschäftigt und war glücklich und zufrieden. Positives User Behavior, also positive Usability, User Experience, ich bin happy und habe ihn sogar noch geliked. Bei Google ist es so, in den Google Serbs, wenn du einen Treffer klickst und gehst innerhalb von 30 Sekunden wieder zurück, steht ganz kurz da, wollen sie diesen Treffer entfernen. Das heißt, du musst in relativ kurzer Zeit wieder zurückgehen, weil dann warst du enttäuscht.
Richtig.
So, und deswegen ist die reine, ich habe eine Seite gesehen, Formel einfach zu kurz gegriffen.
Ah ja. Ja gut, ich meine, die Frage ist, schreibt Google irgendwo offiziell? Natürlich nicht. Ja, wie viele Sekunden, wie viele Millisekunden es sind, die du benötigst, um gebounced zu sein.
In der Google Serbs siehst du es halt wirklich, wenn du innerhalb von 30 Sekunden, besuch mal eine Seite und geh innerhalb von 30 Sekunden wieder zurück, das steht ganz kurz in Rot unter dem Treffer entfernen.
Ich kenne das. Das ist mein erschreckendes User-Signale-Folie, die ich dann immer auflege, wenn ich sage, sie müssen das den Besuch ihrer Webseite zum Erlebnis machen. Schlimm sich das anhört, aber so wichtig ist es, ja. Und deswegen, die Frage ist natürlich, wie viele Millisekunden sind es? Ach so, 30 hast du gesagt, ungefähr. Ja. Noch innerhalb der 30 Sekunden. Okay. Gut, aber ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich nach 10 Sekunden oder nach 30 Sekunden wahrscheinlich komme.
Genau, aber nach 31 Sekunden wieder alles okay.
Genau.
Einfach die Seite mal ein bisschen länger laden lassen.
Ja, genau, einfach die Page-Load wieder hochschieben. Ah nein, das mag Google ja auch nicht. Das ist ja blöd.
Ah, diese gegenläufigen Ziele ist auch ganz schlimm. So, was sagt er dann hier? Positionierung im Online-Marketing-Mix und Firmenstrategie. Ganz klar, für mich hat SEO auch schon immer einen hochgradig strategischen Wert, und zwar, wenn wir uns so Methoden mal anwenden, um mal richtig Business zu machen. Also, die Thema ist, dass man Nachfrageanalysen macht und sagt, was will der Nutzer haben? Welche Produktfeatures sind nachgefragt? In welchen Orten sind sie nachgefragt? Das ist hochgradig strategisch. Wir haben auch schon Themen gesagt, wir hatten schon teilweise, dass wir bei Themen, wo es irgendwie machen wir ein neues Produkt, geprüft haben, wie hoch ist denn die Nachfrage zu dem Thema? Da ist keine. Das heißt, die ist sehr gering. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Ich muss die Nachfrage schaffen über Push-Kanäle, was sehr teuer ist. Ja. Aber wenn es der Business Case nicht hergibt, dann muss ich das Business lassen. Und wir haben deswegen wirklich schon mal Sachen gelassen. Einfach gesagt haben, es ist nicht da. Also eine Entscheidung gegen ein Produkt gefällt, weil wir über SEO Nachfrageanalyse und Keyword-Analyse festgestellt haben, da ist keine. Und das ist eine strategische Fragestellung, keine operative. Das hat mit LinkedIn nichts zu tun, mit sonstigen nichts. Das ist so geil, was man da sehen kann. Genauso, dass man sehen kann, wer rankt dazu. Welche Seite, auch wenn du Webseiten designst, du sagst, ich gehe das allererste Mal in den Bereich, ich weiß, Kaninchenzüchter. Mhm. Webseite, Zubehör, whatever. Dann ist die Frage, was gibt's denn da schon alles? Und haben da sich Designelemente durchgesetzt, die alle benutzen? Also haben alle eine Left Hand. Da macht keinen Sinn, wenn ich aber mit Horizontal anfange, weil da sind Leute verwirrt, weil die denken, die Navigation ist immer da drüben.
Korrekt.
Also auch solche Sachen. Also man kann den Markt ziemlich gut evaluieren, bevor man anfängt. Und das mit sehr kleinem Geld, einfach von zu Hause, kleinen Crawler aufgesetzt, Daten zusammen aggregiert, Excel angeschmissen, drüber nachgedacht. Und schon hat man einen relativ schönen Scope, in dem man sich bewegt im Online-Bereich. Auch welche Autoren schreiben dazu, welche Facebook-Seiten werden gefunden, etc. Also man kann halt 1000 Sachen schon feststellen, einfach mit Research. Und dieser Research-Bereich ist hochgradig strategisch, was da rauskommt. Und Das ist das eine. Das zweite ist natürlich genau umgedreht auch, wenn jemand Push-Strategien fährt, dann muss ich die abfangen, weil jeder Push erzeugt Pull. Also ich mache einen Fernsehslide und dann suchen die Leute, also ein Fernsehslide, und dann suchen Leute nach dem Scheiß, den sie da sehen. Also nicht nur nach dem Produkt, sondern auch nach dem Schauspielern, die drin rumtouren und nach sonstigen Kram. Das muss ich antizipieren, muss Landingpages bauen und den Traffic abholen. Das heißt, ich muss denen sagen, Kinder, ich gehöre dazu zu eurer Gesamtstrategie, da muss ich mich natürlich einfahren und sage ich ihnen nicht, was sie tun sollen, sondern da bin ich dann der Kleine im Geschäft und sage, was macht ihr da? Dann passe ich mich an. Aber ich möchte es gerne wissen und nutzen.
Ja, sehr cool. Genau.
Exakt. Dann weniger Traffic von Google. Ja, auch das ist natürlich so eine Sache. Google baut aggressiv Geschäftsfelder auf. Also ich denke mir, manche Sachen, wenn ich jetzt so eine Preissuchmaschine bin, würde ich mir langsam Gedanken machen. Nicht nur, dass ich mich mit Idealo anlegen muss und billiger und sonstiger, die schon da sind, sondern vor allem erstmal mit Google selbst, die sich ja massiv mehr Platz einräumen in den SERPs. Ähnlich sieht es ja auch mit Google Local aus, wenn du jetzt so ein Verzeichnis bist. Nee. Ja, auch da nimmt sich Google einfach massiv Platz rein. Dann gibt es so etwas wie direkte Antworten. Es gibt den Knowledge Graph, also kommt dann auch mit so einfachen Frage-Antwort-gebenden Seiten nicht zurecht. Also Google versucht die Leute schon länger in ihrem Netzwerk zu halten.
Ja, das ist echt krass.
Jeden Traffic abzugeben. Und da wird wahrscheinlich per se von den Anfang der Suchanfragen einfach weniger Traffic auf Seiten landen. Also im Moment ist es, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, wie stark dieser Effekt ist. Wir hatten jetzt den Rieseneffekt, dass wir mit, also wir noch unter T-Online, mit Medaillenspiegel auf 1 waren, zu Olympia.
Ja.
Und über uns war der Medaillenspiegel von Google. Also direkt oben drüber mit Bildern. Also richtig schön mit den Flaggen und alles. Also ein richtig großes Switch-Snippet von Google selber. Und wir waren der erste organische Treffer und hatten trotzdem 1,7 Millionen Klicks bekommen.
Krass.
Ich weiß jetzt aber nicht, wie viel es gewesen wäre, wenn es nicht da gewesen wäre. Den Test kann ich ja nicht machen.
Ja,
man kriegt trotzdem noch richtig viel an der Stelle.
Ja. Heftig. Ja, ich meine, der Knowledge Graph sieht, ist natürlich das eine. Das andere ist, dass ja Ende der Sommerferien hat ja Google diese Reduzierung für manche Suchanfragen auf nicht 10, sondern 7 Ergebnisse auf der Startseite gebracht. Organische Treffer -3. Hast du es doch schon gesehen, dass beispielsweise noch, wenn du nach Brands suchst, ja, dass du wirklich nur noch 7 Ergebnisse bekommst. Beispielsweise gibst du mal ein Zalando. Wenn du die Sidelinks ignorierst, dann hast du hier wirklich nur 7 Ergebnisse. Das heißt, also spinnen wir das mal rum und gucken uns mal die nächsten 5 bis 7 Jahre an. Vielleicht ist es dann wirklich so, das hat mal einer gesagt auf einer Konferenz vor einem Jahr, da habe ich lachen müssen, aber vielleicht wird es hier mal so sein, dass du suchst und du wirst gar nicht mehr die SERPs kriegen, sondern sofort das Ergebnis, das Google, wo Google überzeugt ist, das ist dein richtiges Ergebnis. Du kommst direkt zur Seite.
Ja.
Also jetzt mal so ein bisschen an die Search-Zukunft denken. Dann ist natürlich klar, dass ich einen Browser dann nicht mehr für die Google-Suche brauche, sondern dass ich eigentlich eine Marke sein muss oder halt dann Google-less Traffic und Google-less Ranking habe irgendwo anders, um entsprechend meine Besucher zu bekommen.
Das stimmt.
Ja, ziemlich cool. Aber das mit den 7 Ergebnissen, das habe ich ewig nicht gesehen, auch erst irgendwie im September durch Zufall entdeckt. Ich hatte auch lange Zeit keine Blogs gelesen, weil ich privat und auf der Arbeit so viel zu tun hatte. Eigentlich eine kleine News, die irgendwie so vergessen wurde, aber ich finde sie interessant. Und das ist einfach nur die Frage halt nach dem Warum. Und ja, das ist einfach nur krass. Ja,
ja, einfach 7 ist halt einfach eine schöne Zahl, ist eine Primzahl. Viel besser als 10, finde ich persönlich.
Korrekt, aber Google ist dann nicht mehr so interessant, weil Google, ja, mit dem O, genau. Ein Vielfaches von 10. Ja. Okay, so viel dazu. Sorry, du warst gerade bei, Moment, die 16 Trends. Nummer 4, Positionierung. Genau. Nee, 5, weniger Traffic von Google.
Jetzt haben wir 6 Social Signals. Social Signals sollen fürs Ranking wichtiger werden, insbesondere +1. Also ich glaube ja, wenn dann nur +1. Aber, ja, das ist so meine Meinung, weil ich immer noch nicht denke, dass Google viel mit Facebook-Daten anfangen kann, weil die den E-Mails zwar wieder wegnehmen können. Darauf kann ich nicht aufbauen. Das zweite Thema ist halt mit dem Wichtigwerden, sieht man bei Google Plus A ganz schön mit dem Thema Indexierung. Zweitens merkt man es ja mit dem Re-Ranking bei den Nutzern, die man im gleichen Kreis hat. Für die Allgemeinheit, glaube ich, ist noch ein bisschen Forschung notwendig, wie ich damit wirklich Ergebnisse besser machen kann. Das nutzt ja nicht, wenn ich das Ranking ändere, aber die CTR auf den SERPs nicht steigt. Also für Google ist ja die CTR auf ihren Gesamt-SERPs über alle Keywords ein Qualitätsfaktor ihrer Suche. Und ich kann vieles machen, nur damit steige ich nicht zwingend die CTR auf all meinen SERPs. Deswegen glaube ich, dass wir da noch eine Menge Forschung sehen. Wie gesagt, dieser WDF-IDF-Kram aus den 70ern. Die Information Retrieval Wissenschaft ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie innerhalb von einem halben Jahr eine Lösung für ein komplett neues Problem bringt, sondern da werden sehr, sehr viel Forschung betrieben. Und die sind wir hier noch am Anfang. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man da was rausholen kann. Ich bin mir noch nicht so sicher, was. Weil wie gesagt, wenn man einfach nur die Dinger mit ins Ranking reinführt, dann finden wir halt einfach nur noch Lolcats, egal was man sucht. Das kann auch nicht so ganz der Sinn sein. Dass die Jungs an irgendetwas arbeiten und feststellen, wo das den Nutzern dann hilft oder auch nicht, ist natürlich schon so eine Sache.
Ja, es wird wahrscheinlich genau dort, wo Google vielleicht eine Lücke schließen muss, was die Qualität angeht, zu Rate gezogen. Das heißt, es wird nur ein ganz kleines Rezeptchen Beihilfsmittel sein für den großen Ergebniskuchen. Wenn Google sagt, okay, ich weiß jetzt hier wirklich gar nicht, ob ich irgendjemand von denen vertrauen kann, schon sage ich, gehe ich lieber mal in die Plusdaten und schau mal nicht wie viele, sondern wer von den mir bekannten Leuten da ansatzweise nah dran ist und wie viele Hops vielleicht der entfernt ist vom Plus Social Graph.
Ja.
Sozusagen, genau.
Genau.
Dann noch mal
Texas. Ja. Achso, Entschuldigung, musst du was sagen?
Nee, das war's.
Achso, dann haben wir Authorship und Author Rank, hat man, glaube ich, vorhin schon ausführlich behandelt, oder?
Ja, definitiv.
Ich finde, genau. Was ich ganz schön sage, der Gastbeitrag reicht nur noch ein, wenn mir Authorship Markup zugesichert wird. Finde ich extrem wichtig und hat er auch recht an der Stelle.
War auch cool.
Ist eine gute Sache und bin mal gespannt, wenn es wirklich auch bei WordPress ohne Plugins einfach mal ordentliche Autorenboxen standardmäßig im Template drin gibt, weißt du?
Ja.
Da, weil das Thema ist echt wichtig und ja, genau.
An der Stelle habe ich eine Frage an alle Zuhörer da draußen. Mein Podcast-Kollege hat mir das Rich Snippet geklaut, natürlich aus Versehen und in Absprache. Also wenn man nach Pixel 301 googelt, dann kommt das Gesicht vom Alex. Ist es möglich, Fragezeichen, Doppelpunkt, hier eine Page schon zu verknüpfen? Weißt du das zufällig, ob man Authorship schon mit einer Page verknüpfen kann? Das wünsche ich mir eigentlich. Oder?
Authorship mit einer Page, Entschuldigung.
Sorry, also Google Plus Pages? Ich mache eine Page und will sagen, es sind mehrere Autoren und ich will eigentlich prinzipiell immer, das war für Unternehmen oder für eine Agentur im Blog, dass man sagt, es kommt alles von diesem Kanal und verknüpft dann im Prinzip diese Authorship mit einer Page, dass man sogenannte...
Ach so, dass du sagst, dieser Beitrag ist von...
spiegel.de/verdure-pixel301, dass man es nicht, genau,
und nicht von einem Autor.
Richtig. Denkst du, das will Google überhaupt zulassen?
Das ist eine interessante, habe ich auch schon gefragt, weil es macht einfach, teilweise wird es einfach Sinn machen in manchen Use Cases.
Ja.
Aber ich glaube, gerade bei großen Magazinen oder so wollte ich schon wissen, welcher Autor es
ist. Richtig, ja, das ist halt schwierig.
Ja. Also ich bin mal gespannt. Also kann man so und so beantworten, habe ich auch noch keine abschließende Meinung zu, weil ich habe mir auch manchmal schon gewünscht, aber wenn ich einen anderen Fall vorstellt, dann sieht es wiederum, verstehe ich auch, warum es nicht da ist.
Ich brauche es nur für die Startseite. Okay, schreib mal Google an und frag mal, ob die mir das erlauben für die Startseite. Es ist komischerweise echt nur für die Startseite, ja. Interessant. Naja, okay.
Genau. Was haben wir dann noch? Social Media muss man machen. Okay, haben wir vorhin schon gesagt.
Muss man machen, aber... Zusammenfassung muss man genau. Machen. Aber dann halt im Prinzip muss man machen mit Gefühl. Schubidu.
Genau. Dann Professionalisierung der Zähne. Die Zähne wird professioneller. Davon gehe ich auch fest aus. Es sind noch junge Zähne. Wir werden aber alle älter. Dementsprechend werden wir auch alle Clooney und dann passt das schon wieder.
Check.
Check. Genau. Das heißt, weniger Rocket Science, weniger Blindflug, besserer Ruf. Das, also ich ganz ehrlich, wer es mitbekommen hat, ich bin nicht mehr bei der Telekom, habe eine eigene Consulting-Unternehmen gegründet, habe auch schon sehr gute Mitarbeiter da sitzen. An dem Fall einen schönen Gruß hier an David und Alex mal raushauen.
Ja, von mir übrigens auch viele liebe Grüße, besonders an dich, Alex. Ja.
Genau, und das bedeutet natürlich, also auch, dass ich extra mir einen Namen gewählt habe, der da ist Take Value, da kommt kein SEO drin vor, weil ich es einfach auch nicht haben wollte, weil dieser kostenlose Kanal-Klatsch möchte ich einfach nicht haben. Punkt. Deswegen besserer Ruf auf jeden Fall notwendig, wenn nicht einfach einfach das Wort nicht benutzen, sondern eher erklären, was der Mehrwert ist, weil Leute, die anrufen und sagen, können Sie für mich SEO machen, 500 Euro, die sollen sowieso woanders hingehen. Mehr KPIs, naja, die richtigen würden auch helfen. Mehr Fokus auf Return on Invest sollte man sowieso immer haben. Mehr Standards, Job mehr Zertifikate, ob es dann dadurch übersichtlicher wird, weiß ich auch nicht. Ein richtiges würde mir schon helfen. Aber das ist an sich, dieser Zertifikatkram ist nicht einfach. Ich bin ja beim BVDW da, zusammen auch mit Markus Tandler und mit Mario Fischer und sonst was und vielen anderen auch für die Kollegen tätig. Das mit dem Zertifizieren ist nicht einfach. Also das sind rechtliche Aussagen, die man dann trifft. Die müssen notfalls wieder vor Gericht bestanden sein, wenn jemand gegen sowas klagt, um das gerichtsfest zu machen, dass jemand zum Beispiel ein schlechtes Linkbuilding gemacht hat. Viel Spaß. Das ist nicht so einfach.
Okay.
Deswegen würde ich sagen, das mit den Zertifikaten spricht sich einfach. Ich bin ganz froh, dass sich so Kollegen beim BVDW drum kümmern, ernsthaft, weil es ist a pain in the ass. Das möchte man nicht nebenher machen. Genau. Traffic über Links. Gute Links sind solche, die Traffic bringen. Das haben wir aber auch von 2009 so gesagt. Hat er recht, aber bleibt trotzdem Trend, weil er trotzdem seit 2009 dort immer noch Scheiße einkauft. Das hört ja keiner zu.
Richtig. Ja.
Genau. Google Plus. Unabhängig von Plus 1 wird Google Plus wichtig werden, unter anderem durch die Integration in die SERPs. Ja klar, dem ist nichts hinzuzufügen.
Packt. Passt.
Genau. Mobile. Klar. Mobile ist ein Thema, dass man halt gerade jetzt auch mit Tablets und iPad Mini und sowas, also nicht nur, also iPhone und sowas, war mir auch immer ein bisschen zu hakelig, da bin ich ein bisschen durch die Gegend gesurft, aber außer Spiegel Online Nachrichten lesen habe ich sonst nichts gemacht, vor allem nicht eingekauft. Aber gerade mit den Tablets ist auch so, dass ich da immer weniger Apps drauf habe, außer vielleicht für so ein Game oder so, aber ich habe zum Beispiel keine Spiegel Online App, weil du gehst auf die Webseite direkt.
Richtig.
Und dementsprechend hast du da und bist trotzdem unterwegs. Also das Thema natürlich Responsive Design, anpassen wiederum auf die entsprechenden Monitorgrößen, die sich da ergeben, aber auch Nutzungsszenario, wie kann ich Webseiten zum Beispiel sauber mit dem Finger steuern? Also wenn du dann teilweise Paginierungslinks hast, die so winzig sind, dass du dir dreimal daneben drückst oder dann aus Versehen nach ganz am Ende springst, da hast du halt einfach Usability-Faktoren wieder drin, die du so erstmal nicht bedacht hast. Und ich denke, das wird wichtig. Und dann natürlich der Kontext. Ich weiß ja in der Regel, wo Nutzer sind. Also auch das gibt mir natürlich Möglichkeiten, wenn ich so eine Startseitenbestückung mache, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich packe halt dort lokale Informationen rein, die, weil der Mensch da gerade ist. Und zwar nicht nur Stadt, sondern vielleicht sogar direkt der, noch näher. Also diese Hyperlokalisierung macht Sinn, wenn ich halt auch viele hyperlokale Nutzerszenarien habe.
Was ich auch immer wieder bei größeren Shops sehe, die absolut nicht für die, also du kannst einfach manche Artikel nicht mit dem Handy einkaufen, wirst es auch nie tun. Trotzdem bist du vielleicht auf einer Informational Search, vielleicht schon eher Transactional, willst dich kurz auf dem Weg nach Hause informieren, bevor du dann am Rechner kaufst. Dann gibt's schon die coole, ja, strategisch, wie auch immer, muss man natürlich alles testen, aber die Möglichkeit, für die Mobile-Besucher eine Vorseite zu schalten. Wirklich nur eine Landingpage, die heißt, hey, wir haben für dich das Produkt XY mit höchster Qualität, schnellste Lieferung, kostenloser Versand, hier ist der Gutscheincode. Jetzt schicken dir, oder E-Mail-Adresse abgeben, wir schicken dir per E-Mail. Dass du im Prinzip die Mobile-Leute abholst, weil sie eh schlecht und wenig oder keine komplexen Sachen bedienen wollen und gibst denen halt irgendwie einen Vorteil. Das wäre zusätzlich zu deiner lokalen Relevanz auch noch eine Möglichkeit, wie man den Traffic anders eben amortisieren kann.
Genau. Das stimmt.
Ja, also wie gesagt, die Mobile-Leute kriegen nicht den kompletten Shop, sondern eine Landingpage. Auf M. was auch immer, ja. Testen. So, ja, dann genau. Kommt so. Nummer 13.
Facebook-Suchmaschinen. Also da ist ja ganz lustig, also ganz im Ernst, wer jemals diese Facebook-Suche verwendet hat, der weiß, dass die von Suche so wirklich überhaupt keine Ahnung haben. 100.000 Leute einstellen, die müssen noch so weit gehen, bis sie das Thema im Griff kriegen, was Google da im Griff hat. Sehe ich jetzt nicht so schnell kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann mich auch komplett irren, aber das habe ich jetzt nicht so stark auf dem Radar.
Aber es gibt schon einen SEO, der sich facebook-seo.de gegrabt hat. Das habe ich nämlich gerade versuchen wollen. Und ist zwar noch ein Parallels vorgeschalten, aber ja, wahrscheinlich wird der dann irgendwann einen richtig krassen Blog starten. Genau. Analysen, nächster Punkt. Genau.
Analysen werden immer wichtiger. Okay, da kann man...
Check. Mini-Check. Ja, hat genau. 4 von 52. Ich glaube, da wart ihr schon alle beim Abstimmen müde.
Genau. auch von die, vor dem Start einer Nischenseite kann es sich lohnen, Umsatzpotenzial per AdWords-Kampagne auszuloten. Sehr cool. Ich habe letztens jemanden getroffen auf einem Vortrag, etwas saucooles gemacht, fand ich total lustig. Der hat einfach gesagt, ich brauche ein Produkt zu dem Themenbereich, also der Themenbereich X und Z, und das sind erstmal so die 6, 7, 8 oder 10, 20 Hauptsuchwörter, die zu dem Themenbereich passen. Jetzt möchte ich aber gerne wissen, ob welcher Name für mich am besten ist. So, und dann hat er gesagt, ich halt einfach den Name, also Name Doppelpunkt, cooles Produkt XYZ, online günstig kaufen. Also nur, also ich meine, ich weiß nicht, ob es ein Shop war, aber irgendwas. Also einfach Name Doppelpunkt, cooler Slogan.
Okay.
Der Slogan war immer gleich, hat bloß fünf verschiedene Namen gehabt, hat fünfmal den Namen gewechselt und hat darauf eine Kampagne gemacht mit diesen entsprechenden Keywords. Auf eine leere Seite.
Auf eine leere Seite, was hat er gemacht?
Der wollte einfach nur wissen, welcher von diesen, welcher erzählt, ist per se klickaffiner, welcher Name.
Ah, okay, okay. Cool.
Fand ich jetzt auch mal irgendwie, keine Ahnung, ob du das noch nicht bis zum Ende gedacht hast, du, also, aber die Grundidee fand ich erstmal so cool, so mit AdWords umzugehen, ist mir auch noch nicht vorher passiert, also war mir jetzt vielleicht nicht so ad hoc drauf gekommen.
Nicht schlecht.
Genau.
Also witzig, also es gibt eigentlich mit, also um die Ecke hätte ich eigentlich so auch noch nie gedacht, also überrascht mich jetzt ein bisschen, finde ich aber cool. Ja, und genau solche Querdenker braucht das SEO-Volk.
Ja. Genau. Dann Brand, okay, das haben wir auch schon immer gesagt, werde dein eigener oder uns im mit dem großartigen Bob Brand zu sagen, build your own brand. Wenn du noch den berühmten 10 Schritte zum Super Affiliate Video von ihm kennst, build your own brand.
Buy my e-book now and learn how to build a brand.
Genau. Cool. Kannst du mal, sorry, lieber Podcast, ich warte aber auf jemanden, der hier reinkommt und der muss zur Tür durch, muss mal ganz kurz an mein Telefon gehen. Kannst du dich mal kurz unterhalten?
Ja, auf jeden Fall.
Super.
Also dann, bis gleich. Ja, absolut. Also wie gesagt, wir sind hier übrigens gerade auf nexplorer.net. Klicke ich hier auf das Impressum, sehe ich, dass der Malte hinter diesem tollen Artikel steckt. Malte Landwehr, auch unter Lorm, ja, einer und der SEOs, die aus dem Bereich Online Reputation Management kommen. Und hier geht's immer noch um die SEO-Trends 2013. Ich hoffe, ihr habt bisher nichts Neues gehört. Falls ja, wird uns natürlich sehr freuen, was. Dann einfach hier im Blog kommentieren. Und sobald der Jens zurückkommt, schließen wir diese Trends gerne ab. Sind gerade bei 15 von 16 Trends, die SEO-Trends 2013, und da fehlt.
So, jetzt haben wir mal eine Premiere, weil Abbruch und Wiederaufnahme. Es muss der arme SEO-Naut dann zwei Files zusammenkleben. Ich hoffe, das kriegt er aber hin, der kann es irgendwie besser als ich mit diesem ganzen MP3-Gedöns.
Oh, das würde ich freuen.
Genau. Und du warst jetzt gewesen bis wohin?
Wie gesagt, ich habe nochmal ganz kurz Resümee gezogen, die 15 von 16. Wir kommen jetzt zum letzten abschließenden 16. Trend für 2013. Jens, bitteschön.
Handarbeit statt Automatisierung, sehr schön. SEOs müssen einsehen, dass nicht alles automatisierbar ist. Das ist richtig. Allerdings sollte man mal die Sachen, die automatisierbar sind, auch automatisieren, weil das ist halt einfach langweilig. Außer man hat zu viele Werkstudenten, dann kann man das anders machen. Genau. Aber auch da muss man sagen, alles ist halt einfach nicht automatisierbar, gerade vor allem Informations- und Seitenstrukturen sind Sachen, die sind einfach zu komplex, um die einfach in so einem Tool abzuhandeln. Allerdings findet man trotzdem in Tools sehr viele Standardfehler, also einfach Standardartefakte, die Leute gerne übersehen. Dementsprechend kommt man auch mit Automatisierung schon relativ weit, gerade wenn es Analyse-Tools sind, wie die vorhin erwähnten On-Page-Tools der verschiedenen Hersteller.
Schick, schick, schick. Genau. Ja, da gibt's noch ein paar weitere Punkte. Hast du das gelesen, was er schreibt zum WDF-IDF-Hype?
Ah, jetzt genau, das er meint, die meisten Leute, die es halt hypen, haben es wahrscheinlich nicht verstanden. Alles andere ist halt von wegen, setzt halt auch auf den TF-IDF-Ansatz mit Modulo-Skalierung oder äquivalente Formen, ist halt einfach Gedöns. Halt an der Stelle einfach auch so ein bisschen rumgeflubber, wie auch Karl selber sagt, das Ding ist halt alt, ist nicht neu, er ist halt nur mal angewendet und umgedreht. Und das ist eigentlich die Krux, die er daran gemacht hat. Ansonsten haben wir uns da vorhin schon ausführlich drüber unterhalten. Ich glaube, da brauchen wir nichts mehr hinzuzufügen an der
Frage. Absolut, oder? Ja, absolut.
Super. Dann, was haben wir uns überlegt? Events 20, jetzt sind wir eigentlich durch. Also ja, also jetzt wissen wir, was so passiert, aber jetzt natürlich die Frage, was passiert denn 2013 Schönes an Messen und Kongressen, die wir haben. Also wo rennst du so rum? Wo werden wir dich finden?
Ja, also 100% gesetzt bin ich auf jeden Fall schon bei der SEO Campix nächstes Jahr und ganz sicher werde ich auch zum SEO Day und auf jeden Fall auch zu SEO kommen gehen. Dazwischen wird sicherlich auch noch das ein oder andere Überraschungsevent sein. Dazu kann ich jetzt aber noch nichts sagen. Aber du bist noch auf anderen nicht-SEO-lastigen Events und kannst da auch mal eine Empfehlung aussprechen. Das fände ich nämlich auch ganz interessant für alle SEOs, die da mal ein bisschen out of the box denken.
Das stimmt. Also was wir auf jeden Fall mir noch anschaue, ist jedes Jahr gerne wieder, ist die das Conversion Summit und Conversion Camp in Frankfurt von den Kollegen von WebArts. Das ist einfach unwahrscheinlich gut. Macht jedes Mal wieder richtig viel Spaß jedes Jahr. Und das Zweite, was ich mir dann ansehen werde oder auf jeden Fall anschaue, ist jetzt die Content Marketing Konferenz. Da war ich letztes Jahr auch schon gewesen, auch unwahrscheinlich schön, von den Kollegen von Contilla in Köln. Auch das lohnt sich natürlich, sich anzuschauen. Und hat da letztes Jahr auch einige nette Leute kennengelernt, mit denen ich auch schon das eine andere jetzt gemacht habe. Also hat sich auch von daher schon gelohnt. Und ja, das sind so die Sachen, die einfach wirklich groß sind und gut laufen und die man sich wirklich mal anschauen sollte an der Stelle. Ja, das sind so meine Empfehlungen an der Stelle. Bin mal gespannt, was sonst noch kommt außerhalb der SEO-Szene an Themen, zu denen man Zeit findet, weil da findet man doch auch Menschen, die einfach anders an oft dieselben Themen bloß mit einem anderen Blickwinkel rangehen. Also da lernt man doch eine ganze Menge und wir wollen ja auch was dazulernen.
Definitiv.
Genau, wer will schon dumm sterben? Genau. Damit sind wir eigentlich auch mit unserem Ausblick auf 2013 fertig. Also an der Stelle erstmal Respekt. Hat richtig viel Spaß gemacht, mit dir zusammen hier mal durchzusliden. Und genau. Und jetzt haben wir noch einen Job, und zwar Markus, der hier ausgefallen ist, möchte auch, damit er nicht mehr so oft krank wird, einen Kollegen haben. Und zwar sucht er einen SEO-Manager bei 1&1 in München. Link kommt natürlich in die Shownotes. Wer Fragen zum Job hat, einfach direkt Markus anschreiben. Wer ansonsten Lust hat, sich mit Markus zu unterhalten, auch einfach anschreiben. Er ist ein netter Mensch. Ich lerne von ihm immer viel. Also lohnt sich, mit ihm Gespräche zu führen an der Stelle. Bloß bitte jetzt nicht die nächsten 2 Tage erst krank.
Ja, richtig. Nach Weihnachten dann oder so.
Exakt. So, und ansonsten bleibt uns nur an der Stelle zu sagen, wie immer, wir hoffen auf eure Kommentare zur Sendung. Bewertet uns auf iTunes, ihr wisst, weil wichtig für Ranking und so etwas. Und ansonsten sind wir für dieses Jahr auch durch. Tobi, an der Stelle echt nochmal Riesendank, dass du hier eingesprungen bist und hat richtig viel Spaß gemacht. Kam teilweise selber nicht zu Wort, sehr ungewöhnlich für mich, aber cool.
Also ich muss auch mal an der Stelle sagen, Kompliment. Ich habe immer irgendwie, war ich nervös und dachte, oh Gott, das wird nie klappen, aber das mit dir, das ergänzt sich gut, hat also auch an dieser Seite in Stuttgart übrigens sehr viel Spaß gemacht. Jens, dickes Dankeschön auch für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Und damit wünschen wir euch alle eine wirklich schöne Weihnachten. Kommt gut 2013 an, damit wir euch auf den Konferenzen wiedersehen. Lasst euch nicht vom Schnee erschlagen oder von wem auch immer. Guckt, dass ihr den Weltuntergang gut überlebt und denkt auch daran, eine Zombie-Apokalypse ist nicht der Untergang von allem. Immer auf den Kopf schießen, geht schon.
Bist du auch großer Fan? Alles klar, ich weiß schon. Cool.
Genau. Und denkt dran, be fast or be food. Und wenn der Nachbar schneller rennt, einfach ins Bein schießen.
Ja, auch von mir eine schöne Weihnachtszeit, einen geilen, coolen, gesunden Rutsch ins neue Jahr an alle, gute Rankings, super Traffic, viel Spaß auf der Arbeit und im Privatleben, gute Laune und ja, vielen Dank nochmal fürs Dabeisein. Ich sag schon mal offiziell Tschüss, bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Bye.
Genau, auch von mir. Tschüss.